Wie bleibt unsere Region wirtschaftlich führend? Das ist die zentrale Frage, die dem SZBZ Wirtschaftsbarometer 2025 zugrunde liegt. 403 Unternehmen aus dem Kreis Böblingen haben an der Umfrage teilgenommen, die die SZBZ und die Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung GMA mit Sitz in Ludwigsburg gemeinsam organisiert haben. Unter dem Motto »Hier ist Zukunft« hat SZBZ-Verleger Dr. Christian Röhm vor rund 120 geladenen Gästen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik auf der Dachterrasse des Start-up-Zentrums AI Express in Böblingen die Ergebnisse des Wirtschaftsbarometers präsentiert. Am 23. Juli erscheinen sie zudem in der Wirtschaftsthemenausgabe »Hier ist Zukunft«. Chefreporter Jürgen Wegner und Redaktionsleiter Tim Schweiker diskutierten außerdem mit Christian Werle, CEO und Vorstandsvorsitzender von BIZA SE, Dr. Karl-Peter Hoffmann, Geschäftsführer der Stadtwerke Sindelfingen, Dr. Katrin Steinbrink, Head of AI Express, Andreas Weber, Präsident der IHK Bezirkskammer Böblingen, Wolfgang Wendt, Vorsitzender der Geschäftsführung der IBM Deutschland GmbH, über das aktuelle Wirtschaftsklima, die wirtschaftlichen Perspektiven im Kreis Böblingen und über Herausforderungen wie Digitalisierung, KI und die Rekrutierung von Fachkräften. Hier ist der Mitschnitt der Diskussion für Sie als Podcast. Viel Vergnügen.
Herzlich willkommen zum Wirtschaftsevent »Hier ist Zukunft« der SZBZ. Ich freue mich sehr über Ihr Kommen. Seit vielen, vielen Jahren ist Zukunft schon eine Kernveranstaltung für Wirtschaft und Politik in unserer Region. Der Austausch steht im Mittelpunkt und ich bin mir sicher, wir werden heute wieder viele spannende Themen zu besprechen haben. Mein ganz besonderer Dank gilt unseren Veranstaltungsverantwortlichen Cornelia Zomer und dem gesamten Orga-Team für die Organisation dieses Events. Wir haben gesagt, wir wollen unbedingt auf einen Rooftop. Wir haben eins bekommen, es regnet nicht. Ich muss sagen, ich habe heute noch ganz schön geschwitzt, aber wir haben Glück gehabt und hoffentlich hält sich's auch noch. Und herzlichen Dank an unsere Redaktionsleitungsteam, Tim Schweiger und Jürgen Wegner, für die nachher folgende Moderation dieses Abends. Herzlichen Dank an AI Express, dass wir hier auf dieser großartigen Dachterrasse zu Gast sein dürfen. Es gibt gar nicht so viele Dachterrassen, ist ein Alleinstellungsmerkmal. Dieses Gründerzentrum ist sinnbildlich für den heutigen Abend. Ein Ort für Zukunft, ein Ort, an dem Ideen wachsen und Unternehmen wachsen können. Ich danke ganz herzlich den Teilnehmern unserer Paneldiskussion. Christian Werle von BIZA, Dr. Karl-Peter Hofmann von den Stadtwerken Sindelfingen, Dr. Katrin Steinbrink von AI Express, nicht Marion Oker, die musste leider kurzfristig krankheitsbedingt absagen. Dafür hat sich Andreas Weber, der IHK-Präsident, kurzfristig bereit erklärt, ihren Platz zu übernehmen. Und er wird natürlich zusätzlich noch seine eigene Unternehmerperspektive einbringen. Wünschen Marion Oker gute Besserung und Andreas Weber herzlichen Dank fürs Einspringen. Und Wolfgang Wendt von IBM Deutschland. Ihnen allen, unseren Gästen, herzlichen Dank für Ihr Kommen und für Ihr Interesse. Wie bleiben wir wirtschaftlich führend? Der Landkreis Böblingen ist nach wie vor ein wirtschaftliches Powerhouse. Natürlich mit Mercedes-Benz, aber eben auch mit international führenden Technologieunternehmen wie IBM, globale aktive Hidden Champions wie BIZA, viele starke Mittelständler, Dienstleister, Handwerksbetriebe. Und wir haben Startups und Innovationskraft wie hier bei AI Express. Der Kreis Böblingen und viele Städte und Gemeinden wie Sindelfingen, Herrenberg, Markstadt sind als gründungsfreundlich ausgezeichnet und investieren in die Zukunft. Doch die Frage ist, was kommt jetzt? Was braucht es, damit unsere Region auch morgen noch vorne ist? Genau diese Fragen treiben auch unseren Wirtschaftsjournalismus an. Wirtschaftsjournalismus ist für die SZBZ Kernaufgabe. Wie bleibt unsere Region wirtschaftlich führend? Welche Unternehmen sind zukunftsweisend für unseren Kreis? Gibt es weiterhin spannende Arbeitsplätze? Können der Kreis, die Städte, unsere umfangreiche Infrastruktur weiterfinanzieren? Zahlen, Daten spielen für unseren Journalismus eine besondere Rolle. Und das ist auf lokaler Ebene oft gar nicht so einfach. Denn anders als auf Bundes- oder Landesebene gibt es für die einzelnen Städte oder Gemeinden und teilweise auch Landkreise deutlich weniger Daten. Aus dieser Not haben wir eine Tugend gemacht. Bereits in den frühen 2000ern haben wir in Zusammenarbeit mit dem Ludwigsburger Marktforschungsunternehmen GMA das Bürgerbarometer entwickelt. Alle 3 Jahre erheben wir diese Daten und haben damit eine einzigartige Basis für unseren Lokaljournalismus. 2024 erhielten wir für das Gesamtprojekt Bürgerbarometer den European Newspaper Award für Datenjournalismus. Wir sind ehrlich gesagt brutal stolz drauf, denn andere Preisträger sind zum Beispiel die Funke Mediengruppe. Und wir fühlen uns vor allen Dingen ermutigt. Ermutigt, dieses Thema fortzusetzen. Wir können Wirtschaft, wir können Daten. Lasst uns eine Wirtschaftsbefragung machen. Und so können wir heute Premiere feiern. Das neue SZBZ Wirtschaftsbarometer. Wir präsentieren Ihnen heute zum ersten Mal die Ergebnisse des 2025er Barometers. Über 400 Unternehmen aus dem Kreis haben an dieser Befragung teilgenommen und geben uns eine ausgezeichnete Datenbasis. Sie erhalten heute exklusiven Ersteinblick. Noch ausführlicher und tiefer können Sie Ende Juli gehen. Dann erscheint in unserem Magazin Zukunft ein komplettes Dossier zu allen Zahlen, Daten, Fakten, Erkenntnissen in einer Komplettverteilung, print und digital über 100.000 Exemplare. Jeder wird es lesen können. Daten werden dann besonders wertvoll, wenn sie in den Kontext gesetzt werden. Zum Beispiel über jährlich wiederkehrende Befragungen. Deshalb werden wir das Wirtschaftsbarometer auch fortsetzen. Unser zukünftiger Kooperationspartner für dieses Projekt ist die Kreissparkasse Böblingen, wodurch wir den Kreis insgesamt noch viel ganzheitlicher abdecken können mit vereinter Expertise. Wir freuen uns sehr auf diese Zusammenarbeit. Zum Ablauf des Abends. Gleich folgt die Vorstellung der Ergebnisse des Wirtschaftsbarometers. I can't wait und ich hoffe Sie auch. Gemeinsam mit Markus Linha, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse, der die Daten als Wirtschafts- und Finanzexperte einordnen wird, werden wir uns diesen Zahlen in der Tiefe widmen. Herr Linha wird zu Beginn der Ergebnispräsentation noch einen kurzen Impuls setzen. Wie steht es um unsere Wirtschaft hier vor Ort, in Deutschland und weltweit? Dann gehen wir in die Zahlen. Anschließend folgt unsere Panel-Diskussion und danach bleiben Sie, stoßen Sie gemeinsam an, diskutieren Sie, vernetzen Sie sich, denn Sie sind die Experten aus Wirtschaft und Politik und genau darum geht's hier. Und jetzt herzlichen Dank Ihnen nochmal fürs Kommen. Ich freue mich sehr auf diesen gemeinsamen Abend.
Ja, vielen Dank. Dr. Röhm, vielen Dank auch für die Initiative für das Wirtschaftsbarometer. Eine ganz tolle Geschichte, die uns im Landkreis, glaube ich, auch gute Erkenntnisse bringt. Wichtig wird sein, dass wir die Erkenntnisse dann wie heute diskutieren, dass wir aber nicht im Diskutieren verharren, sondern auch was damit tun. Jetzt habe ich die tolle Aufgabe, innerhalb von 5 Minuten die Weltwirtschaft zu kommentieren, von der Weltwirtschaft kommend dann über Deutschland zum Landkreis zu kommen. Ich möchte das in aller Kürze machen und habe 2 Stichworte. Zum einen das Stichwort Unsicherheit und zum anderen das Stichwort Silberstreif am Horizont. Stichwort Unsicherheit spielt auf die geopolitische Situation an. Wir haben am Wochenende jetzt, glaube ich, eine neue Eskalationsstufe gesehen. Bombardement der USA im Iran. Wie geht's da weiter? Keiner weiß es. Keiner weiß, wie stark das Ganze dort eskalieren kann, wie stark das Ganze dort eskalieren wird. Eines war für mich überraschend. Der Ölpreis hat kaum reagiert. Gut, er hatte im Vorfeld schon reagiert, aber er hat nicht so stark reagiert, wie die Eskalation, die hier kommen kann, tatsächlich vor uns steht. Wir stehen da, glaube ich, an einem Scheidepunkt. Das Zweite ist, Unsicherheit hängt mit USA zusammen. Wenn wir uns die Politik von Herrn Trump anschauen, dann ist es, wir sind ja unter uns, ich kann es, glaube ich, sehr pointiert formulieren. Ich möchte es bezeichnen, dass ich manchmal so den Eindruck habe, da sitzt ein großes Kind am Drücker, hat jetzt einige Wochen damit verbracht, mit Zöllen zu spielen, Zollankündigung, Zollverschiebung, Zollaussetzung, Zollerhöhung, Zölle hoch, Zölle runter, keine Ahnung, was alles noch. Jetzt hat dieses Kind ein bisschen die Lust an den Zöllen verloren und hat sich mal das Waffenarsenal angeschaut und wollte einfach mal dort sehen, wie diese Dinger denn tatsächlich funktionieren, denn das war das erste Mal, dass die eingesetzt worden sind. Sehr pointiert formuliert, aber ich glaube, in der Kürze der Zeit muss ich das wirklich pointiert auf den Punkt bringen, das sehen Sie mir bitte nach, aber das zeigt, wie groß die Unsicherheit tatsächlich geworden ist, die dann auch darin gegipfelt hat, dass die USA ihre schützende Hand, die sie über Europa gehalten hatte in den vielen Jahrzehnten, einfach weggenommen hat. Und mit dieser Entscheidung des Bombardements die Verhandlungsbemühungen der Europäischen Union einfach mal auf die Seite geschoben hat und so das Signal auch verbal gesetzt hat, was die Europäer machen, bringt nichts und auch mit Taten das Signal gesetzt hat, die Europäer sind uns eigentlich egal. Das heißt, es passiert gerade eine neue Weltordnung. Und das jetzt zoomen wir mal eins tiefer in Richtung Deutschland. Was heißt es für Deutschland? Was heißt es vor allem, ich möchte es kurz spezifizieren, für die deutsche Wirtschaft und auch das Thema mit dem Silberstreif am Horizont damit verknüpfen. Denn der Silberstreif am Horizont, der wird so langsam sichtbar. Die letzte Befragung des IFO-Instituts hat schon gezeigt, dass wir den Boden erreicht haben. Morgen kommt die nächste Befragung des IFO-Instituts. Ich bin gespannt, ob wir dort schon vom Boden mit den Erwartungen etwas abheben können und positiver nach vorne blicken. Warum? Das hängt auch mit Rüstung zusammen. Die Rüstungsinvestitionen, langsam wird bewusst, langsam wird klar, was die Rüstungsinvestitionen tatsächlich alles auslösen. Wie groß dort ein Wirtschaftsfaktor Rüstung sein kann. Daneben das Infrastrukturpaket, das die Regierung auf den Weg gebracht hat, mit der Unterstützung der alten Regierung noch. Dort wird es Effekte geben. Dann die neue Regierung, die durchaus im Moment noch Optimismus versprüht, die mit der Ankündigung dieser tollen Abschreibungsmöglichkeiten durchaus einen positiven Akzent setzt und die hoffentlich auch das Thema Bürokratieabbau ernst nimmt. Also auch da positive Aspekte, die so langsam ankommen und die so langsam die Stimmung drehen. Denn entscheidend für die wirtschaftliche Entwicklung ist, wie so vieles, die Stimmung. Und wie gesagt, die IFO Daten zeigen, dass die Stimmung sich ein bisschen gedreht hat. Und ich glaube, die IHK hatte auch eine Befragung gemacht, die so etwa in die Richtung geht. Herr Weber, schau sie an. Ja, wiegt mit dem Kopf, also noch nicht ganz in diese Richtung. Was ist jetzt notwendig, um das vielleicht noch in wenigen Worten zu formulieren? Jetzt ist notwendig, dass Investitionen stattfinden. Dass wir in Deutschland, dass wir im Landkreis Böblingen, dass wir investieren, und zwar insbesondere investieren in Forschung und Entwicklung, investieren in Innovation. Denn diese Themen, die werden uns die nächsten Jahre, Jahrzehnte dann tragen, werden dann das Wachstum fundieren. Was ist noch notwendig? Ja, die Energiepreise unter Kontrolle zu bringen. Ich habe vom Öl gerade berichtet. Es ist nicht kalkulierbar, was mit dem Ölpreis passiert. Aber wir wissen eines, dass Deutschland die höchsten Energiepreise hat. Im internationalen Vergleich habe ich jetzt im Urlaub eine Studie gelesen, auf Platz 5. Vor uns Dänemark, Irland und nochmal andere Länder, die eigentlich wirtschaftlich irrelevant sind. Also wir sind das Industrieland mit den höchsten Industriepreisen. Da sollte sich etwas tun. Und dann ein Punkt, der, glaube ich, schon viele, viele Jahre schlummert, der viele, viele Jahre nicht richtig bearbeitet, ist das Thema Fachkräfte. Wir wissen, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Wir wissen, dass wir Fachkräfte von außen brauchen und wir diskutieren, jetzt auch wieder sehr pointiert formuliert, wir diskutieren über Migration, ob wir Menschen an der Grenze abweisen oder nicht. Das ist die falsche Diskussion. Die Diskussion muss heißen, wie schaffen wir es, Fachkräfte zu akquirieren und Fachkräfte zu integrieren, damit wir dort in der Wirtschaft vorankommen. Und mein letzter Punkt, was sich ändern muss, Unternehmer sollen Unternehmer sein dürfen, sein können. Und das heißt, man muss mehr Vertrauen in die Unternehmer hineinlegen. Denn Regeln, Bürokratie ist primär ein Zeichen, dass man kein Vertrauen hat. Wenn man Regeln braucht, vertraut man nicht dem Unternehmer. Und das heißt, wir müssen es schaffen, wieder mehr Vertrauen in die Unternehmer zu haben, dass sie Dinge tun, um die Wirtschaft voranzubringen, um ihr Unternehmen voranzubringen, um die Mitarbeiter voranzubringen und nicht immer unterstellen, dass dort Unternehmer sind, die irgendwelche Dinge tun, Brandschutz verletzen, schlechte Arbeitsbedingungen haben und so weiter. Schlechte Arbeitsbedingungen kann sich kein Unternehmer mehr leisten. Ich habe gerade den Fachkräftemangel kurz besprochen. Das heißt, der letzte Punkt von mir ist, Unternehmer sollen wieder Unternehmer sein dürfen und dafür brauchen sie Freiraum. Dafür muss auch die Bürokratie, die Regulatorik deutlich nach unten geschraubt werden. Das war jetzt ein schneller Einflug und jetzt gehen wir in die Befragung. Vielen Dank.
Perfektes Timing. Vielen Dank. Dann gehen wir in die Zahlen. Hat mir allein schon große Freude gemacht, die Sache zu erheben, vorzubereiten und so weiter. Man fühlt sich an Studium zurückerinnert und die positiven Aspekte des Studiums. 403 Unternehmen aus dem Landkreis haben teilgenommen. Ich hoffe, durch die Bildschirme können Sie es auch hinten sehen. Wir haben natürlich einen Schwerpunkt in Sindelfingen, in Böblingen, Holzgerlingen, andere. Also wir haben die Städte Sindelfingen, Böblingen, Holzgerlingen hier speziell ausgewertet und werden natürlich dann im Dossier nochmal tiefer in die einzelnen Gemeinden eintauchen. Aber es ist doch immer interessant, nicht nur die Gesamtheit zu sehen, sondern auch die einzelnen Städte. Wir haben eine ganz gute Verteilung der Branchen zwischen Dienstleistung, Gastronomie, Tourismus, Handel, Handwerk und Industrie und natürlich einiges auch an Sonstigen. Wir als Medienunternehmen würden ja auch als Sonstiges reinfallen. An dieser Stelle auch nochmal ein Dankeschön an Wirtschaftsförderungen der verschiedenen Gemeinden, Sindelfingen, Böblingen, in Holzgerlingen, auch in den anderen Gemeinden. Markstadt hatten wir viel Unterstützung für die Aussendung dieser Befragung und dadurch sind natürlich einfach nochmal mehr Unternehmen zustande gekommen. War klasse, war eine gute Zusammenarbeit. Die erste Frage ist gleich eine der wichtigsten. Ist der Kreis Ihrer Meinung nach auch in 10 Jahren noch wirtschaftlich führend? In den Städten sagen 70% eher ja und 30% eher nein. In den Gemeinden ist es eher kritischer. 60% eher ja, 40% eher nein. Elena, das sieht nicht besonders zukunftsoptimistisch aus. Wie würden Sie dieses Ergebnis einschätzen?
Sie haben es richtig formuliert. Das kann man als Optimist draufschauen und kann sagen, 70% ist doch toll, 60% ist toll, aber mir macht viel mehr die andere Zahl Sorgen. 30-40% der Unternehmer sagen, wir werden in 10 Jahren nicht mehr wirtschaftlich führend sein. Woran liegt das? Ich glaube, das ist generell ein Aspekt, dass die Stimmung im Moment in der Unternehmerschaft, wie gesagt, ich habe die Hoffnung und IFO-Institut stützt es, dass die Stimmung wieder etwas dreht, aber die Stimmung ist eher eine schlechte. Und wir haben nicht so richtig die Stoßrichtung, wo wir gerade hinein investieren. Also was sind die Innovationen? Was ist Forschung und Entwicklung, wo wir hinein investieren sollen, wo wir hinein investieren müssen, um in 10 Jahren auch noch wirtschaftlich führend zu sein? Das hängt dann auch zusammen ganz zentral mit dem Thema des Wandels in der Automobilwirtschaft, hängt zusammen mit dem Wandel in der Energiewirtschaft. Das sind alles Auslösepunkte, die dazu führen, dass 30-40% sagen, ich weiß nicht, ob in 10 Jahren wir noch wirtschaftlich führend sind. Ist aber eine sehr kritische Zahl.
Ja, wir haben auch gesehen, dass die Gemeinden eher skeptischer sind als die Städte. Auch das fanden wir interessant. Wir konnten das überprüfen mit den Branchen. Wie fühlen sich denn die einzelnen Branchen? In den Gemeinden sind tendenziell Branchen vertreten mit Handwerk, kleinere Unternehmen, die eher Befürchtungen haben, was erhöhte Bürokratie angeht, was Energiekosten angeht, was Fachkräftemangel angeht. Und es wirkt sich aus. Dadurch sind gerade die Gemeinden eher skeptischer, was die Zukunft angeht. Die großen Unternehmen, tendenziell in den Städten ansässig, sehen da teilweise noch weniger Probleme oder können es eben auch international kompensieren, was auf dem heimischen Markt nicht gelingt. Schauen wir weiter. Jetzt, wunderbar. Jetzt wird's konkret und es geht in die wirtschaftlichen Aussichten der Unternehmen selbst. Das erste war die Einschätzung des Landkreises. Jetzt haben wir die Unternehmen gefragt. Ist es kurzfristig, mittelfristig, langfristig? Wie sehen Sie sich? In den Städten haben wir hier 2,6 bis 2,7. Es sind Schulnoten, mittelmäßig. In den Gemeinden korrespondierend zur Befragung davor eher negativer und vor allen Dingen langfristig negativer als kurzfristig. Ist das typisch für die aktuelle Wirtschaftssituation, in der wir uns befinden, Elena?
Aus meiner Sicht ja, denn immer dann, wenn wir uns in einer Rezession oder gerade in einer Stagnation befinden, sind die Zukunftsprognosen immer negativ. Wenn wir uns in einem Aufschwung befinden, sind die Zukunftsprognosen eher positiv. Das ist das Thema der Stimmung, die einen dann ansteckt, die einen, so wie man gerade empfindet, in die Zukunft blicken lässt. Das heißt, das ist schon ein typischer Aspekt, dass man dann vom aktuellen Situation aus die Zukunft eher noch schlechter oder eher noch besser sieht.
Wie kann man denn einschätzen, dass in den Städten 2,6, 2,6, 2,7 das doch eher stabil zu sein scheint? Ist das schon ein Hoffnungsschimmer?
Da ich grundsätzlich Optimist bin, ja, es ist ein Hoffnungsschimmer, auch vor den Gründen, die Sie formuliert haben. Bei den Gemeinden ist sicherlich auch die Wirtschaftsstruktur dann eine entscheidende. Dort haben wir vielleicht stärker den Einzelhandel, der erlebt, dass die Menschen eben nicht mehr vor Ort ihre Schuhe kaufen, nicht mehr vor Ort Bücher kaufen, sondern dort eine größere Bedrohung seit Jahren schon erlebt wird und deswegen die Zukunftsperspektive dort tendenziell eher schlechter ist.
Wir sehen das Ganze auch nochmal nach Branchen aufgeschlüsselt und da hatte ich vorhin schon den kleinen Vorgriff gemacht. Positiver sehen die Lage Dienstleistung, Handwerk, Industrie. Gastronomie und Tourismus und Handel jedoch sind deutlich skeptischer. Und das ist natürlich was, was sich auch in den Befragungen der IHK oder deutschlandweit widerspiegelt. Gerade Gastronomie und Tourismus und Handel sind Bereiche, die sich gerade unter Feuer sehen. Und ich denke, da werden wir nachher in der Podiumsdiskussion auch nochmal etwas vertieft drauf eingehen. Wer skeptisch in die Zukunft schaut, baut nicht unbedingt Arbeitsplätze auf. Und das sehen wir hier wieder gespiegelt. Die Frage war, planen Sie zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen? Und zwischen 72-84% sagen nein. Und eben nur, naja, maximal ein Viertel. Im Handel ist es sogar deutlich weniger, planen tatsächlich neue Arbeitsplätze aufzubauen. Fallen die Arbeitsplätze weg? Verändert sich die Struktur?
Tippe eher auf Zweites, dass sich die Struktur verändert. Das ist in Umbrüchen immer so. Also wenn wir uns die industrielle Revolution anschauen, dann war dort die Gefahr gesehen worden, dass alle die Arbeitsplätze verlieren und die Maschinen, die machen zukünftig alles. Als damals die ersten Computer, ersten PCs gekommen sind, war die große Befürchtung, Menschen werden total arbeitslos, weil der Computer macht alles. Jetzt haben wir eine KI, eine große KI-Welle, die noch nicht so richtig eingeschlagen hat, die aber kommen wird. Und wieder haben wir die Zurückhaltung in den Unternehmen zu sagen, wir bauen neue Arbeitsplätze auf. Nein, eher nicht, sondern ich glaube, in den Unternehmen ist die Struktur jetzt entscheidend. Die Herausforderung wird sein, mit den bestehenden Arbeitskräften, mit der Menge an Arbeitskräften, die wir zur Verfügung haben, mehr Wirtschaftswachstum zu generieren. Das heißt, es wird nicht neue Arbeitsplätze geben, sondern andere. Die schlichte Anzahl wird gleich bleiben, aber es wird sich eine Veränderung in der Arbeitsstruktur ergeben.
Im besten Fall. Wir haben nachher auf dem Podium Herrn Wendt von IBM, die ein komplettes Geschäftsfeld rund um KI aufbauen, werden sehen, was das alles für Chancen bieten kann. Wir haben die Unternehmen gefragt, wie sehen sie die lokalen Standortfaktoren? Verkehrsanbindung, Internet, Zugang zu Forschungseinrichtungen und Hochschulen, Gewerbeflächen, also die Verfügbarkeit von Gewerbeflächen und die Unterstützung durch öffentliche Institutionen. Die Verkehrsanbindung und Internet, das sind Aspekte, die in unserem Kreis tendenziell positiv bewertet werden. Und das kann auch jeder sehen, Verkehrsanbindung, sofern wir nicht gerade Baustelle und Stau haben, funktioniert. Auch Internet. Zugang zu Forschungseinrichtungen und Hochschulen. Ich denke, für viele Unternehmen ist der Zugang gut, aber gerade im Top-Segment bei Mercedes, bei IBM, bei Bitzer, bei den großen Unternehmen und natürlich auch bei den kleineren Unternehmen, die spezialisiert in den Top-Nischen unterwegs sind, die rekrutieren längst nicht nur aus dem Cluster der Region, sondern natürlich national. Deswegen ist auch hier diese Bewertung entsprechend zu sehen. Gewerbeflächen mit einer etwas schlechteren Einschätzung, also jetzt eher Richtung negativ 3,1. Da haben wir vor allen Dingen eins gesehen in der Korrelation zwischen, wie bewerten Sie diesen Faktor und wie wichtig ist er Ihnen, denn das haben wir auch gefragt, besteht eine negative Korrelation. Das bedeutet also, wem es sehr wichtig ist, neue Gewerbeflächen zu entwickeln. Wir brauchen Platz, wir wollen wachsen. Die finden keine. Und das ist natürlich hier eine schlechte Nachricht. Jemand, der seine Fabrik hat und auch nicht erweitern möchte, dem ist dieser Faktor auch zweitrangig, muss man ja klar sagen. Und deswegen war diese Korrelation ein besonders wichtiger Faktor. Der schlechteste Faktor, die Unterstützung durch öffentliche Institutionen. Das ist jetzt keine Kritik an der lokalen Politik. Ich denke, dieser Punkt ist sehr klar zu verstehen als eine generelle Skepsis, was Bürokratie angeht, was Verwaltungsaufwand angeht. Der passt so ein bisschen in die Grundstimmung gerade herein. Unternehmer werden tendenziell gegängelt. Ist das denn immer noch so stark der Fall, Herr Lehner?
Also dazu.
Wir haben es vorhin erwähnt, deswegen.
Ja, dazu möchte ich eine kurze Geschichte erzählen. Ich saß bei einem Unternehmer und dann unterhält man sich natürlich über die allgemeine Situation und dann war das Schimpfen auf die Politik dann plötzlich da, dass die Politik nichts für die Unternehmer tut und dass die Politik schlechte Rahmenbedingungen schafft. Dann habe ich gefragt, woran machen Sie das konkret fest? Dann war die Antwort ja am Heizungsgesetz. Das war eine absolute Katastrophe, was das war, wie das lief, was das alles verursacht hat. Und dann habe ich gefragt, wird Sie denn in Ihrem Geschäftsmodell, es war ein Maschinenbauer, in Ihrem Geschäftsmodell ganz konkret das Heizungsgesetz betroffen? Da war betroffenes Schweigen. Weil nicht. Und das ist der Punkt, den ich jetzt schon 2-3 Mal gesagt habe. Es geht um die Stimmung. Wenn das die Stimmung ist in der Unternehmerschaft, die Politik ist schlecht, die in Berlin machen nichts für uns, dann behindert man sich selbst im Trieb zu investieren und vorwärts zu gehen. manchmal war es vielleicht für den einen oder anderen auch eine bequeme Ausrede, nichts machen zu müssen. Weil dann sind ja die in Berlin oder irgendwo schuld und nicht meine eigene Vorsicht, Zurückhaltung oder mein etwas nachlassender unternehmerischer Mut. Also wieder eine pointierte Einschätzung.
Sehr gut. Wir schauen uns aber auch die lokale Politik an, eben nicht nur die nationale. Und wir haben gefragt, wie gut kümmert sich denn der lokale Bürgermeister, Oberbürgermeister um die Unternehmen? Und haben da sehr interessante Einschätzungen. Herr Delacos, Glückwunsch. Ja. Und ich muss auch und ich muss auch hervorheben, Herr Klock, als Gemeinde, nicht als Stadt, nicht aufgerufen, aber auch ganz vorne dabei. Und gleich auch wieder relativieren. Denn natürlich, kleinere Gemeinden haben hier direktere Möglichkeiten. In größeren Gemeinden, Städten ist das etwas anspruchsvoller. Trotzdem, Hut ab. Und auch die anderen Unternehmen sind durchaus ansprechbar. Böblingen, relativ stark. Und auch in Sindelfingen ist dieser Wert in Relation zu bringen. Steht hier zwar am Schluss, aber dafür wurde in den Kommentaren dazu die Rolle der Wirtschaftsförderung hoch eingeschätzt. Und da findet in Sindelfingen eben auch eine etwas andere Aufteilung der Arbeit statt. Generell ist eines wichtig. Und das sehen wir beim letzten. Der lokale Ansprechpartner, der Oberbürgermeister, Bürgermeister, kann absolut den Unterschied machen, was die Standortwahl der Unternehmen mittel- und langfristig angeht. Um es einfach zu sagen, wer das Gefühl hat, meine Anliegen haben bei meinem Ansprechpartner vor Ort Gehör und es wird wirklich was getan. Wenn ich Gewerbeflächen suche, hilft der mir, der begleitet mich. Ob das jetzt Wirtschaftsförderung ist oder Bürgermeister, dann wirkt sich das positiv aus. Und dann sagt das, ja, da kann ich auch in 10 Jahren mich noch vorstellen. Ich kriege hier Unterstützung und meine Rolle wird gewertschätzt. Ist das was Sie aus anderen Kreisen auch so wieder sehen würden, Herr Linhar?
Also ich glaube, ja, das ist tatsächlich ein Thema, die direkte Präsenz der Verwaltung bei den Unternehmen. Das ist etwas, das sehr geschätzt wird, das auch nicht mit falschen Hoffnungen verbunden ist. Also kein Unternehmer erwartet, wenn er dem Oberbürgermeister oder der Wirtschaftsförderung erzählt, ich brauche jetzt übermorgen einen Platz, um meine Firma zu verlagern, dass es dann auch sofort passiert. Es geht darum, gehört zu werden. Es geht darum, das Gefühl zu haben, dass man ernst genommen wird. Und das sind tatsächlich auch Standortfaktoren, die dann natürlich am Ende auch in Taten umgewandelt werden müssen. Aber ich glaube, hier sind wir im Landkreis insgesamt gar nicht so schlecht aufgestellt.
Und zeigt eben, wie wichtig die Wirtschaftsförderung vor Ort tatsächlich ist. Hoppala. Nochmal zurück. Das sind die größten Herausforderungen für die Unternehmen vor Ort. Vorhin kam es schon auf die steigenden Energiepreise. Der Fachkräftemangel, Demografie, also einfach unsere alternde Gesellschaft, Mangel an Wohnraum, die Transformation in der Automobilindustrie und Mangel an geeigneten Gewerbeflächen. Klar, der Mangel an geeigneten Gewerbeflächen, der betrifft nicht jeden mit 55%, nicht ganz vorne, aber ist ja auch klar, denn es sucht auch nicht jeder nach neuen Gewerbeflächen. Das alles sind dennoch die Herausforderungen, mit denen wir umzugehen haben und ich freue mich auf die Podiumsdiskussion nachher, wo wir da ins Detail gehen werden. Fachkräfte wollten wir unbedingt noch mal etwas mehr aufbohren. Was heißt denn genau? Wem fehlen sie und wie vielen? Allen fehlen Fachkräfte. Und Gastronomie und Tourismus, die auch mit Fachkräftemangel immer in im Gleichklang stehen, erscheinen hier noch ganz gut dazustehen. Aber das sollten wir vielleicht gleich relativieren. Denn einem Unternehmen, das zu 40 oder einer Branche, die zu 40% sagt, uns fehlen die Fachkräfte, das ist natürlich ein Alarmsignal. Und ganz besonders gravierend wird es dann unten im Handwerk und im Handel, wo die entsprechenden Leute einfach fehlen. Und das ist ein Wachstumshindernis.
Auch hier vielleicht eine pointierte Einschätzung. Fachkräftemangel ist das eine, dass tatsächlich uns die Fachkräfte fehlen. Wenn wir uns aber die Bereiche anschauen, im Handel 72%, was heißt Handel? Handel heißt, ich stehe 8 Stunden in einem Ladengeschäft. Ich bin konfrontiert mit Kundenwünschen. Ich arbeite direkt am Kunden. Ich habe feste Arbeitszeiten, die doch auch unbequem sind, die am Wochenende sind, die in den Abend hineingehen. Handwerk, was heißt Handwerk? Ich habe keine Homeoffice-Möglichkeit. Ich kann nicht mobil arbeiten, ich muss da sein, ich muss mein Handwerk dort vollbringen, wo tatsächlich auch mein Werk ist. Bei der Industrie ist es auch ähnlich. Die Menschen, die die Arbeit am Band machen, die müssen dann einfach am Band stehen. Die können nicht ins Homeoffice gehen, mobile Arbeit, Vacation und sonstige Dinge, die es da gibt. Und auch bei Gastronomie und Tourismus. Gastronomie ist ja auch bekannt für sehr familienfreundliche Arbeitszeiten, mal überspitzt formuliert. Auch da heißt es, ich muss dann da sein, wenn andere frei haben. Und das ist für mich die Frage, ob wir hier nicht auch einen gesellschaftlichen Trend haben, dahin, dass wir eine, auch wieder pointiert formuliert, eine satte Gesellschaft sind, dass wir uns die angenehmen Dinge raussuchen, dass wir das machen, was wir machen wollen, was wir angenehm verknüpfen können, was mal begonnen hat mit einem positiv belegten Begriff Work-Life-Balance, ist inzwischen aus meiner Sicht sehr stark in Richtung Life-Balance übergeschwappt. Und da ist sicherlich ein Punkt, wo wir uns gesellschaftlich auch noch rückbesinnen sollten auf unsere Stärken, auf das, was uns stark gemacht hat. Leistungsorientierung, konsequentes, hartes Arbeiten, Dinge vorantreiben, Risiken eingehen. Das sind sicherlich Themen, die da jetzt zwar nicht direkt abgefragt worden sind, aber die mir einfach durch den Kopf gehen, wenn wir diese Branchen anschauen.
Und dann das Überthema aktuell, KI. Welche Bedeutung hat KI für Ihr Unternehmen? Auch hier wieder nach Branchen, Dienstleistungen und Industrie sehr, sehr groß. Auch in Gastronomie und Tourismus spielt es eine große Rolle. Auch stark in Handwerk und Handel, wenn auch weniger. Kann man sagen, Thema erkannt, Thema verstanden? Oder wie müssen wir das einschätzen?
Genau, würde ich sagen, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern nach meinem Blick in die Unternehmen, auch Blick ins eigene Unternehmen, wir haben noch ein Umsetzungsthema. Wir stehen am Anfang dieses KI-Booms. Wir wissen, dass es viele Effizienzen zu heben gibt. Wir wissen, dass viele Prozesse in der Dunkelverarbeitung in die KI gehen werden können. Aber wir wissen noch nicht genau, wie es geht. Wir wissen noch nicht genau, welche Effizienzen wir heben können. Wir wissen manchmal auch noch nicht genau, wer es machen soll. Also kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem.
Auf das wir auf jeden Fall näher eingehen werden im Folgenden. Und zum Schluss die Frage schlechthin, wenn es reagiert. Hand aufs Herz, sind Sie in 10 Jahren noch hier? Zum Abschluss. 66,8% unserer 403 Unternehmen sagen ja, ganz sicher. 23,6% sind sich unsicher und knapp 10% sagen nein. Wir haben das Ganze auch nochmal aufgeschlüsselt in Sindelfingen, Böblingen, Holzgerlingen und die anderen, weil es auch da immer unterschiedlich, sehr interessant ist zu sehen, wie stehen denn die Gemeinden da. Und interessant war noch vor allen Dingen eins, Optimisten sind standorttreu. Da kommen wir zu Ihrem Psychologiefaktor zurück. Unternehmen, die den Kreis in 10 Jahren noch als wirtschaftlich vorne sehen, sehen sich auch selber weiterhin am Standort. Das ist eine spannende Erkenntnis an der Stelle. Wenngleich, es kann nicht besonders Positives zu hören, dass 66,8% so ein klares Standortbekenntnis aktuell geben können. Gleichzeitig müssen wir vielleicht verstehen, was steckt denn dahinter?
Also dahinter steckt für mich die wesentliche Frage, was heißt es denn, wenn 10% sagen, nicht mehr hier und 23% sagen, ich bin unsicher. Heißt das, dass ich mein Unternehmen nehme und woanders hingehe? Oder heißt es, dass ich so ein sogenanntes stilles Sterben habe, dass ich mein Unternehmen dann auflösen werde? Mein Verdacht ist, und das höre ich, wenn ich im Einzelhandel unterwegs bin, auch wenn ich im Handwerk unterwegs bin, immer wieder, dass so die Generation, die das aufgebaut hat, jetzt sagt, also mich hält's noch aus. Meine Kinder sind toll ausgebildet, die machen was anderes. Und wenn ich dann zur Ruhe gehe, werde ich das Unternehmen auch verantwortlich, in Sorge für die Mitarbeiter, werde ich das Unternehmen dann auch auflösen. Ich vermute, dass da schon ein gewisser Prozentsatz dahinter steckt von dieser Motivation, von den Unternehmen, die sagen, sie sind dann in 10 Jahren nicht mehr da. Das ist traurig, weil nur durch die Vielfalt werden wir weiter fortschrittlich sein und werden wir innovativ sein können.
Festhalten müssen wir, es besteht eine gewisse Unsicherheit. Eben nur 2/3 klares Bekenntnis ja, 1/3 unsicher bis nein. Und ich glaube, genau das ist der Punkt, wo wir mit unserer Podiumsdiskussion reingraben können, die Stimmung stärker verstehen können, die Faktoren, die Chancen und Risiken stärker verstehen zu können. Die Zahlen sind das eine und ich denke, wir haben eine tolle Basis, auf der wir aufsetzen können. Die Fragen an die Experten sind das andere. Vielen Dank, Herr Linha, für alle Einschätzungen. Und ich begrüße jetzt unsere Teilnehmer der Podiumsdiskussion hier vorne. Und unsere beiden Moderatoren, die Redaktionsleitung Tim Schweiger und Jürgen Wegner.
Danke.
So, meine Damen und Herren, Gut. Dann dürfen auch wir Sie ganz herzlich heute Abend begrüßen. Die Höflichkeit gebietet, dass ich Ihnen die Teilnehmer der Runde nochmal kurz vorstelle. Ich fange von Ihnen aus gesehen auf der linken Seite an. Christian Werle ist CEO und Vorstandsvorsitzender von BITZER SE. Ja. Schön, dass Sie da sind. Neben ihm Wolfgang Wendt, Vorsitzender der Geschäftsführung der IBM Deutschland GmbH. Ja. Dann ein echter Local Player, Dr. Karl-Peter Hoffmann, Geschäftsführer der Stadtwerke Sindelfingen. Katrin Steinbrink, Dr. Katrin Steinbrink, so viel Zeit muss sein, ist hier quasi Gastgeberin, nämlich Head of AI Express. Und schön, dass Sie da sind, Andreas Weber, der Präsident der IHK Bezirkskammer. Sie sind heute für die Marion Oka angesprungen. Ja. Herzlichen Dank, dass das so spontan geklappt hat. Danke. Ja, und wir beide, das sind Chefreporter Jürgen Wegner.
Und der wundervolle Redaktionsleiter Tim Schweiker.
Vielen Dank.
So, wir hatten viele Zahlen gerade eben gehört. Ich würde sagen, wir wärmen uns ein bisschen auf. Ganz einfach. Und zwar vielleicht gar nicht so, wie es ein Sportler machen sollte, sondern wie es ein alter Fußballer wahrscheinlich tun würde. Er legt den Ball erstmal auf den 16er, haut drauf und schaut, wo das Ding hinfliegt. Und deshalb geht die Frage der Reihe nach an alle fünf. Und wir greifen das Thema auf, weshalb wir hier sind. Ne? Herr Weber, bleibt unser Kreis Böblingen wirtschaftlich führend? Bitte ja oder nein?
Eindeutig ja.
Frau Steinbrink?
Absolut.
Herr Hoffmann?
Er hat in jedem Fall die Chance, so zu bleiben, aber viele Dinge muss man auch selbst in die Hand nehmen.
Ein bisschen mehr als ein Ja, aber trotzdem ja? nicht. Herr Wendt?
100% ja.
Herr Werle?
Ich würde es mir wünschen, ja.
Also ein bisschen mehr Optimismus, als wir gerade eben am Schluss der Zahlenanalyse hatten. Und ich glaube, möglicherweise ist er begründet, wir drehen ein bisschen am Fokus, Herr Weber, tatsächlich aus lokaler Sicht. Sie sagten spontan, ja, warum bleiben wir wirtschaftlich führend? Können Sie es ein bisschen erklären?
Ja, einfach der Landkreis Böblingen. Wir haben ein Top-Ausbildungssystem. Da werden wir international beneidet darum. Die duale Ausbildung ist, glaube ich, eine der Stärken, die oft verkannt wird. Und es bietet auch eine große Basis für unsere Fachkräfte, die wir händeringend suchen. Und ich glaube, wir haben auch sehr innovative Unternehmen hier. Wir haben viele innovative Startups. Also jede Krise zeigt immer die Erfahrung, gibt sehr viele Startup-Neugründungen, die passieren. Und da haben wir hier eine tolle Einrichtung. Wir haben das Softwarezentrum hier am Standort, wo das Ganze auch strukturell untermauert. Und von daher bin ich sehr optimistisch. Ja.
Herr Wendt, drehen wir ein bisschen den Fokus zurück. Weg vom Kreis Böblingen, die Sicht eines IBM-Chefs Deutschland, vielleicht auch sogar global.
Also ich habe ja im Prinzip mit 100% ja geantwortet, Standort hier, und das haben wir ganz bewusst getan. Ich glaube, man hat es gesehen in Ehningen, das ja hier im Kreis Böblingen sehr bekannt ist. Wir hatten zwei, sagen wir mal, unglückliche Umstände. Zum einen, dass wir unseren Vermieter unter US-Sanktionen gefallen ist, wir mussten raus, und auf der anderen Seite das Gebäude, das wir gebaut hatten, war im Bereich eines Insolvenzantrages. Da hat man, und ich habe den Job jetzt vor anderthalb Jahren übernommen gehabt, sage ich sofort die Anfrage gehabt, zu sagen, bleiben wir hier oder nicht. Einige Landesregierungen kamen auch an und sagen, komm in den schönen Süden, komm nach Berlin, komm dorthin, wie auch immer. Wir haben uns ganz bewusst für hier entschieden und hier auch zu bleiben. Ich bin von dir auch überzeugt, weil wir einfach hier auch viel, viel Basis haben und sehr viel Wissen haben.
Ich würde ganz gerne an der Stelle aufnehmen, was Herr Lienhaar vorhin gesagt hat. Die Talsohle ist vielleicht durchschritten, auf jeden Fall laufen wir nicht mehr den Berg runter, es geht vielleicht einen Berg hoch. Herr Wendt, nochmal dazu, teilen Sie diese Ansicht?
Also ich teile sie jetzt. Jetzt habe ich einen Schwerpunkt natürlich in der IT-Industrie. Man kann ja auch sagen, in Krisen ist durchaus IT immer auch gefragt. Ich hoffe natürlich auch nicht in Krisen, weil man was machen kann. Aber ich beobachte schon, und ich habe sehr viele Jahre im Ausland verbracht, also in Shanghai, ich habe in Madrid, in vielen anderen Ländern gewesen. Und ich war und bin sehr, sehr glücklich, auch hier zurückzukommen. Wie gesagt, die letzten 4 Jahre war ich auch in Osteuropa tätig. Und man sieht schon, wenn man hier als Standort, ich sage mal, auch die Unternehmen mehr zusammenhalten, und die deutsche Tugend, Ingenieurtugend, was alles so gibt, dieses Thema, wie wir uns zusammen auch vernetzen, was wir an Wissen haben, wie wir auch damit umgehen. Ich glaube, dieses beobachte ich schon wieder, dass es wieder stärker hervorgehoben wird. Und ich denke schon, dass wir daraus was machen können. Mut zu haben natürlich auch für Transformation, für Veränderung. Das ist gar keine Frage. Und einfach nach vorne schreiten.
Okay, das ist es lokal und Deutschland, aber wirklich diese weltweite Sicht mal. Würde mich interessieren.
Die weltweite Sicht, okay. Ja. Wir haben natürlich vorhin gesagt, die ganze unternehmerische, also die geopolitische Situation, die wir haben, zugespitzt jetzt am Wochenende. Ich meine, seit über drei Jahren den Krieg in Ukraine. Ich war selbst General Manager damals in dieser Zeit. Der hat uns sehr, sehr viel Verunsicherung gebracht. Das ist etwas, wo wir insgesamt damit umgehen müssen als Gesellschaft, wir auch als Unternehmen, das ist keine Frage. Ich meine, das haben wir nicht das Thema auch zuletzt, gerade Cybersecurity und alles drum und dran. Als amerikanisches Unternehmen ist man auch mal gefragt, wo bist du, wo stehst du jetzt? Wir fühlen uns hier sehr, sehr stark als IBM in Deutschland, auch wieder zurück auf die Weltpolitik. Ich kann es jetzt nicht sagen. Was jetzt gerade passiert, ist unglaublich. Gerade einen Krieg mit Iran einzugehen, erscheint mir sehr, sehr gefährlich, gerade in den versteckten Lagen insgesamt. Aber ich glaube, wir müssen ja auch insgesamt wieder in der Summe auch zusammenhalten. Ich hoffe, es finden sich da wieder gute Koalitionen. Ich sehe jetzt zumindest in den letzten anderthalb Jahren oder ein Jahr, und da bin ich auch sehr froh drum, dass die Europäische Union auch viel, viel stärker zusammengerückt ist. Ich glaube, das ist etwas, was uns auch als europäischer Bürger sehr, sehr stärkt. Sind wir da, wo wir hinwollen? Frieden? Leider noch lange nicht so weit, aber ich habe die Hoffnung, dass das irgendwann vorangeht. Wie gesagt, die Lage jetzt in den letzten Wochenenden, das kann kaum jemand einschätzen, ich auch nicht.
Ja, danke schön.
Herr Werle, ich habe bei Ihrer ersten Antwort so eine gewisse Skepsis rausgehört. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein? Tendenziell positiv oder doch mit einem, skeptischen Kopfwippen?
Also die aktuelle Lage, würde ich auch sagen, ist etwas positiver, als sie war. Aber das ist eine relative Betrachtung. Auf jeden Fall positiver, als es war. Für mich ist das alles ein Thema der Geschwindigkeit und der Kosten. Wir haben einen Auslandsanteil insgesamt, wo wir hinliefern in der gesamten Gruppe, der bei 90% liegt. Und da konkurrieren wir mit allen anderen Unternehmen, die auf der Welt sind, nicht mit den Deutschen. Also müssen wir dort konkurrieren. Und da sehe ich schon auch, wie es sich in anderen Regionen entwickeln. Wir haben erstmalig, und das ist genau das, und das passiert im Moment auch bei der Automotive-Industrie, dass auch Entwicklungen nach China gehen, weil wir hier zu langsam sind. Das erste Produkt, das er dort entwickelt hat, war ungefähr 2,5-mal so schnell wie das, was wir hier entwickelt haben. So, und das können die in der Zwischenzeit. Das kann man sagen, die können im Moment vielleicht noch nicht forschen, aber entwickeln können die. Die entwickeln auch in zwei Schichten. Und das ist das, wo ich denke, wie sieht die Perspektive denn in 10 Jahren aus? So, und das ist die Geschwindigkeit einfach deutlich höher. Und dann kommt noch dazu, dass im Prinzip mit allen Randbedingungen, die wir haben, die Kosten für uns einfach höher sind. So, und dann kann man sagen, wie schaffen wir es noch, dass wir hier Produkte anbieten, mit denen wir im Prinzip konkurrenzfähig sind? Wir wollen im Prinzip alles hier sourcen. Wir sind im Moment gezwungen, dass wir den Anteil des Sourcings aus China erhöhen, damit wir die Kosten ausbalancieren können. Das ist ja materialintensiv. Also unser Produkt hat 50% eingekauft. So, und das kostet halt. Und wenn wir natürlich Guss verarbeiten, und das wissen wir eigentlich, wie es ist, die Energie ist so hoch, hier will kein Unternehmen sich mehr ansiedeln, dann kommt das von irgendwo her. Das ist das, und da kommt meine Skepsis her. Also in der längeren Betrachtung müssen wir wieder schneller werden und kostengünstiger. Und da sehe ich noch nicht, dass wir das tatsächlich konsequent wollen. So, mache ich mir jetzt für uns nicht die große Sorge, weil bei uns, merken wir auch, unsere Kunden gehen aus unseren Märkten raus, aus dem deutschen Markt und gehen woanders hin. Auch die gehen schon in die Türkei und produzieren dort. So, jetzt können wir uns im Prinzip ja irgendetwas einreden, das sage ich schon wunderbar, aber das ist Realität. Und wenn wir schauen, wir sind ja Getriebe hier und auch abhängig von der Automotive-Industrie, ja, was passiert denn da? Die einen sagen 35.000, die anderen sagen 12.000, so, das geht ja alles weg. Und da hängt ja unglaublich viel dran. Und da zu glauben, dass es an dem Landkreis vorbeigeht, ist doch blauäugig. Ich glaube, wir haben große Chancen. Wir haben unglaublich motivierte junge Leute, da gebe ich Ihnen völlig recht. Aber reicht das? Das sehe ich im Moment nicht. So, und da kommt meine Skepsis her. Für mich und für unser Unternehmen nicht so groß, weil unser
Deutschlandanteil liegt bei 7-8% insgesamt. So, also müssen wir schauen, wie wir in den anderen Märkten uns bewähren können. Aber ich sehe es selbst auch in China. Wir haben erstmalige Entwicklungszentren dort aufgemacht. Nach unglaublich vielem hin und her wollen wir das tatsächlich. Wir müssen. Das ist das Thema. Das ist nicht die Frage, was wir wollen. Es ist das, was der Markt sagt. Wir müssen, um schnell zu sein, um kostengünstig zu sein. Das ist die Situation. Also nochmal, im Moment, ich glaube, es sind viele Motivierte da, da gebe ich Ihnen recht. Aber ob das reicht in der Perspektive 5 bis 10 Jahre, da müssen wir uns so kräftig weiter verändern und weiterentwickeln.
Herr Hoffmann, gehen wir doch mal ganz ins Lokale. Können Sie Wirtschaftsklima am Stromzähler ablesen?
Sicherlich ja. Gerade beim Mittelstand kann man das schon am Stromzähler ablesen. Wie hoch der Energieverbrauch ist, das sehen Sie dort schon. Bei den Haushalten erkennen Sie sowas an der Stelle natürlich eher weniger. Das hängt halt dort auch mit dem Nutzungsverhalten der Menschen zusammen. Der Stromverbrauch der Haushalte nimmt häufig zu, weil gerade die Menschen viel mehr elektronische Geräte zu Hause haben, als sie das früher noch hatten. Das merkt man schon. Hin und wieder merkt man auch einen Unterschied. Sie haben in Corona auch schon gemerkt, ob die Leute mobil gearbeitet haben, ob die im Homeoffice gearbeitet haben oder nicht. Die Dinge konnte man schon sehr gut erkennen. Aber ansonsten stellen sich natürlich schon fest, und das, glaube, das hat Herr Weller auch richtig ausgedrückt, wir haben sicherlich ganz tolle Voraussetzungen als Wirtschaftsstandort, aber wir müssen ständig an ihnen arbeiten. Sie haben es ganz genau richtig gesagt. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht merken, dass in anderen Regionen Deutschlands, in anderen Regionen der Welt die Leute auch nicht auf den Kopf gefallen sind, auch die auch an sich arbeiten, an ihren Standortvorteilen arbeiten und wir dort nicht mithalten, dann werden wir die Position verlieren. Daher auch meine etwas skeptische Haltung, weil ich auch nicht immer erkennen kann, dass wir in Deutschland an dem Standort so arbeiten, wie wir das tun müssten.
Was lesen Sie denn am Stromzähler gerade ab, wenn Sie in die Unternehmen reinschauen?
Wir lesen im Moment keinen steigenden Verbrauch ab. Das ist eigentlich relativ wichtig. Das sehen Sie an den Stromzählern. Manche Dinge können wir auch nicht so genau erkennen, weil viele Unternehmen auch begonnen haben, selbst erneuerbare Energien, zum Beispiel sich Photovoltaik aufs Dach zu machen. Und dass sich in den meisten Fällen auch nur noch wirtschaftlich ist, wenn man das am Standort dann auch selbst verbraucht, sodass Sie die Eigenerzeugung nicht immer ganz genau erkennen können. Im Moment erkennen wir aber eher eine abnehmende Tendenz.
Danke. Frau Steinbrink, haben wir hier im Kreis Böblingen die richtige Struktur? Was bräuchten wir? Sind Sie zufrieden?
Also wir haben auf jeden Fall super Grundvoraussetzungen, das mal als erstes. Wir haben vor allem eine super Unterstützung. Wir haben es vorhin im Barometer der Wirtschaftsförderung und des Oberbürgermeisters schon gesehen. Bei den Unternehmen sehr beliebt und also hier ist einfach Förderung da, hier ist Unterstützung da und hier ist Aufmerksamkeit für das Thema da. Und das finde ich eine super Grundvoraussetzung. Aber klar, man muss immer am Ball bleiben. Ich glaube, da haben Sie gerade was Wichtiges gesagt. Wir haben viel Konkurrenz, gerade auch in der Startup-Szene sehen wir eben auch technologisch Konkurrenz in China. Wenn wir an die Finanzierung denken, Konkurrenz in Amerika, da ist das Geld einfach schneller verfügbar, wesentlich schneller verfügbar. Und da würde ich sagen, haben wir generell in Deutschland definitiv noch ein Thema, wo man dran arbeiten muss und sicher auch regional noch dran arbeiten kann.
Regional. Herr Weber, die Frage war, bleibt der Landkreis wirtschaftlich führend? Gibt es denn andere Landkreise, die uns überholen?
Ja, ich denke, das liegt auch ein bisschen an der Mischung der Industrie hier. Wir sind hier schon sehr automotive-lastig. Es gibt verschiedene Umfragen der IHK, also beispielsweise Rems-Murr, der ist deutlich heterogener aufgestellt wie jetzt der Landkreis Böblingen. Da ist die Stimmung schon etwas optimistischer wie hier im Landkreis. Wir haben jetzt hier bei unseren Befragungen vor allem aus der Industrie sehr verhaltene Rückmeldungen, aber auch im lokalen Einzelhandel. Da gibt es schon Firmen, die aktuell sehr stark kämpfen, ja.
Ist die Stimmung in anderen Landkreisen besser?
Teilweise schon, aber es liegt auch am Industriemix. Also wir merken halt, nehmen wir mal beispielsweise Automotive. Aktuell findet circa 30% des Weltmarkts in China statt, 20% in den USA. Und es sind gerade die Märkte, wo spannend ist. In Deutschland macht 3,7% vom automobilen Weltmarkt aus. Und das sind dann einfach die Themen, wo ein Standort in Böblingen dann ein bisschen stärker merkt. Klar, wir haben natürlich auch, sind breit aufgestellt mit IBM, die da anders unterwegs sind, aber im Moment ist das schon ein Thema. Und ich sage jetzt mal, das Thema Zölle, das Thema Automotive-Markt in China, das bewegt schon sehr viele hier im Landkreis gerade. Ja.
Herr Werle, wir haben im Wirtschaftsbarometer ja gerade gesehen, kurzfristig sehen die Unternehmen ihre Lage eher besser, mittel- und langfristig sieht es eher kritischer aus. Was bedeutet denn das fürs Investitionsklima? Muss man jetzt gerade dann investieren? Und wenn dem so ist, wo investiert Bitzer?
Also wir haben eine DNA von unserem früheren Inhaber, der, vielleicht die Geschichte dazu. Als ich zu Bitzer gewechselt habe, das war im Jahr 2001, und vielleicht, die Älteren können sich vielleicht erinnern, da war mir der tote Mann Deutschland. Da hat überhaupt niemand in Deutschland investiert. Und da bin ich zu diesem Unternehmen gekommen, 2001, weil ich sagte, wir wollen hier an einen Standort investieren, in einen neuen Standort, entgegen allem. So. Und das versuche ich irgendwie auch ein bisschen weiterzutragen, was wir im Moment gerade machen ist. Und für uns ist das eine richtig große Investition. Wir investieren im Moment in eine, ähnlich wie Mercedes auch, in eine neue Lackieranlage, die allen, sag mal, allen Schnickschnack hat, im Prinzip sehr umweltfreundlich ist, letztendlich, wo wir Energie wieder rückgewinnen, die wir dann anders nutzen können. So, das ist eine richtig große Investition und das ist ein echtes Bekenntnis für den Standort. Und unsere Investition ist anders als eine politische Betrachtung für eine Legislaturperiode. Weil wenn wir investieren, dann investieren wir auf mindestens 20, 25 Jahre, wenn so eine Lackieranlage für uns 35 Millionen kostet, inklusive der Gebäude. Also haben wir eine andere Betrachtung. Das ist ein eindeutiges Bekenntnis zum Standort. Ich glaube auch, dass wir es hier machen können. Das ist keine Frage. Die Frage ist nachher, was ist die Perspektive? Auf der anderen Seite, was wir auch machen, ist, dass wir prozentual im Moment mehr als früher außerhalb von Deutschland investieren. Das ist ganz sicher so und da sind dann auch die entsprechenden Märkte. Da müssen wir schnell sein und da müssen wir auch im Markt für die Märkte produzieren. Das war schon auch immer ein Teil der DNA. Also wir investieren natürlich auch hier, weil da kommen wir her und ich habe eigene persönliche Motivation. Ich habe 3 Kinder, ich will, dass die hier noch Arbeit haben in Zukunft. So, aber das geht nur, wenn wir es ausbalancieren für Bitzer. Wir müssen es ausbalancieren, sonst gibt es uns nicht mehr. Und wenn wir alles das erfüllen, was die frühere Bundesregierung wollte, dann wären wir halt weg. Dann hätten wir keine Chance mehr. So, also das müssen wir ausbalancieren. Also von daher werden wir auch noch weiter hier investieren. Wir haben ein ganz eindeutiges Bekenntnis zum Standort, aber wir müssen es ausbalancieren.
Ist denn auch jetzt die richtige Zeit, um zu gründen?
Es ist immer die richtige Zeit zu gründen.
Das war schon klar.
Nein, absolut. Also ich meine, wenn wir jetzt mal ein großes Unternehmen angucken und gerade unsere wirtschaftliche Lage weltweit in Betracht ziehen, ein großes Unternehmen ist wie ein großer Tanker, einfach ein bisschen langsamer und braucht einfach länger. Und ein junges Unternehmen ist wendiger und kann einfach schneller reagieren. Also demnach hat ein junges Unternehmen, ein kleines Unternehmen, gerade sogar Vorteile in unsicheren Phasen, weil sie einfach die Unsicherheit vielleicht auch zum Nutzen sich machen können. Also von daher auf jeden Fall und prinzipiell, wie gesagt, wir brauchen Gründungen, wir haben Gründungen, das ist definitiv gerade der richtige Zeitpunkt.
Wir haben gerade gehört im Wirtschaftsbarometer, die Bereiche Handel und Gastronomie machen sich besonders große Sorgen.
Oh, ich ahne.
Genau, schnappt ihr mal ein Mikro. Wir haben heute nämlich den Sindelfinger Wirtschaftsförderer Felix Rapp da. Vielleicht kann er uns erklären aus seiner Sicht, was im Handel besonders problematisch ist.
Jeder Schritt hält fit. Ja, Felix.
Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Ich denke, der Handel hat 5 Faktoren, unter denen er leiten muss. Und das ist einmal der Online-Handel, das kennt jeder, das ist nichts Neues. Wir haben ein verändertes Konsumverhalten bei den Menschen, was wir feststellen. Und wir haben durch die Inflation auch ein anderes Kaufverhalten im Handel. Das sind so die 3 großen Themen. Und dazu kommt, dass wir einen Kostenfaktor haben im Handel, höhere Energiepreise, die natürlich auch bezahlt werden müssen auf der einen Seite, aber auch Kosten für Personal und so weiter und auch Mietkosten, die steigen. Und wir haben es vorher gehört, eingangs hat Christian Röhm schön gesagt, war es glaube ich, der gesagt hat, das Thema Work-Life-Balance. Und ich glaube einfach, dass im Handel zu arbeiten ist, sagen wir aktuell mit Work-Life-Balance, so, sagen wir mal, semi ist. Das heißt, da habe ich meine festen Öffnungszeiten. Morgens um 10 Uhr wird aufgesperrt, abends bis 20 Uhr muss ich offen haben, das sind 10 Stunden. Das muss einfach auch mal über das Personal abgedeckt werden. Und das haben wir ja vorher auch bei den Zahlen gesehen, die gesagt haben, der Handel hat Probleme, auch Personal zu finden. Und das sind so die Faktoren, die es für den Handel aus unserer Sicht schwierig machen. Und wir als Wirtschaftsförderung, als Gemeinde und Kommunen können da nur die Rahmenbedingungen verbessern, dagegen steuern, Aufenthaltsqualität in den Städten verbessern und einfach versuchen, auch neue Wege zu gehen. Neue Dinge auszuprobieren, Pop-up-Geschichten auszuprobieren. Wir haben in Sindelfingen eine Markthalle eröffnet, was auch nicht unbedingt eine Aufgabe der Wirtschaftsförderung früher war. Und das sind Dinge, da müssen wir den Handel stärken, da müssen wir unsere Innenstädte stärken. Und das macht mich auch optimistisch, dass wir das hinkriegen.
Danke, Felix.
Ich habe gerade gesehen, bei so ein paar Stichworten hat einer da hinten ein bisschen gezuckt. Das ist der Peter Kramer. Der macht uns nämlich heute Abend nicht nur das Catering, der ist nämlich auch DEHOGA-Kreisvorsitzender. Auch die Gastronomie schneidet jetzt im Wirtschaftsbarometer tendenziell eher schlechter ab, was die Stimmungslage betrifft. An was liegt das, Peter?
Ja, verstehe ich gar nicht. Essen muss man doch immer.
Essen muss man immer, aber man muss es auch wollen. Ich glaube, es ist gerade vielfältig. Man spürt eine gewisse Kaufzurückhaltung von den Leuten und es ist was Einfaches zum Sparen. Ja, ich gehe einfach nicht essen. Dann glaube ich auch, dass sich die Preise wirklich erhöht haben, spürbar erhöht haben in den letzten Jahren. Das liegt mitunter auch an einer 30-prozentigen Lohnsteigerung seit Corona, ja, die wir ein Stück weit abfedern, aber auch weitergeben. Und dann kommt immer noch dazu auch hier Thema Fachkräfte. Ja, wir sind eine große Ausbildungsbranche, das kommt uns zugute, aber wir verlieren im Anschluss auch immer sehr viele Mitarbeiter in die Industrie. Ja, damit leben wir, damit müssen wir umgehen, das schaffen wir auch, aber es führt nur über den Weg ausbilden, ausbilden, ausbilden. Das ist das A und O in unserer Branche. Und Andreas Weber hat vorher so schön gesagt, wir haben halt was ganz Besonderes und wir reden manchmal unsere Ausbildung etwas zu schlecht. Ja, weil wenn man da auch mal ins Ausland geht, es ist was ganz Tolles, was wir da haben, wie wir unsere Leute ausbilden. Und deswegen, da können wir hoch erhobenen Hauptes rausgehen.
Danke.
Ja, vielen Dank Ihnen beiden. Willi, ich gebe dir 2 Sekunden, auch 3, bis zur Revolution.
Oh, die Revolution, haben wir gerade gehört, gell? Bei jeder Revolution verlieren wir Arbeitsplätze, denken wir, und dann kommt es ganz anders. Und jetzt haben wir wieder so eine. Herr Wendt, sieht es diesmal anders aus? Müssen wir Angst haben? Verlieren wir Arbeitsplätze? Haben wir andere? Es ging vorhin darum, ja, wir haben andere, aber welche sind es denn? Und wie sieht es denn der IBM-Chef Deutschland?
Also Sie zählen ja ein Stück weit auf Künstliche Intelligenz ab, aber auch andere Themen, die wir insgesamt als Branche auf den Markt bringen. Lassen Sie mich auf die Künstliche Intelligenz mal für einen Moment mal eingehen, wie wir das vielleicht einordnen sollten und machen. Ich glaube, wir haben alle jetzt in den letzten 2 bis 3 Jahren sehr viel Erfahrung mit Künstlicher Intelligenz erfahren. Also Stichwort ChatGPT und anderen haben im Prinzip das ganze Thema ein Stück weit mal vorangetrieben, nicht nur ein Stück weit, sondern einfach eine Möglichkeit geschaffen, zu sagen, mal, jeder kann mal damit experimentieren. Ich glaube, jeder hier in, ich wollte jetzt fast sagen Raum, aber hier auf der Dachterrasse hat es auch schon gemacht. Und da reden wir sehr stark natürlich von dem Thema, was die Chat-Capability, also die Möglichkeit ist, hier AI auch einzusetzen. So, jetzt Ihre Frage, was kann man damit tun? Die künstliche Intelligenz ist jetzt kein Selbstzweck, sondern es ist etwas, was auch die Prozesse, die Vorgänge auch unterstützt. Ich habe das private Umfeld gebracht, zu sagen, man kann sich heute eine Präsentation zusammenstellen, man kann mal schnell auch seinen Urlaub planen oder Vergleichbares. Das basiert alles auf Daten, die letztendlich im Internet, Stichwort auch Google und Vergleichbares, auch verfügbar sind. Wenn wir jetzt aber im Zusammenhang mit Unternehmen sprechen, sind wir hier erst am Anfang. Viele, ich glaube, die meisten Unternehmen haben mit künstlicher Intelligenz auch schon experimentiert, erste Use Cases auch aufgebaut, verworfen, vielleicht wieder neu begonnen. Und ich denke, die künstliche Intelligenz kann bei Unternehmen schon sehr stark dahingehend unterstützen, wo wir in Richtung Fachkräftemangel laufen. Und damit meine ich aber jetzt natürlich bestimmte Branchen, wo man Unterstützung dann auch bekommt. Ja, also im Prinzip der Dienstleistungsberatungsbranche. Dort kann viel, viel gemacht werden, um den Fachmitarbeiter dabei zu unterstützen. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben so ein Pilotprojekt auch mit dem Justizministerium hier in Baden-Württemberg. Und man will ich ganz klar nah zu bleiben. Die Richter dort haben sehr viel zu tun mit Massenklagen, mit Dingen, die auch von reinkommen, zum PKW, Abgas und Vergleichbares. Die Arbeit, die aufgemacht werden kann und muss, ist sehr aufwendig, kann aber vereinheitlicht werden, gerade durch künstliche Intelligenz. Dann kann man, und das ist letztendlich, die ganzen Richter haben sich da zusammengestellt, letztendlich eine Möglichkeit gefunden zu sagen, es werden die ganzen Fälle so aufgearbeitet, dass sie darüber dann auch sprechen können. Also es ist eine Unterstützung des Ganzen dabei. Und ich denke mal, wenn Sie jetzt sagen Revolution, das ist eine neue Art, künstliche Intelligenz einzusetzen. Nur ich sage, ich habe den Begriff neulich schon aber zufällig auch gehört, das ist dann die MI, die menschliche Intelligenz, die darf dabei nicht ausgeschalten werden. Ich glaube, das ist immer noch ein wichtiger Ansatz dabei. Wir brauchen jetzt nicht glauben, dass alles damit mit künstlicher Intelligenz erschlagen werden kann. Es wird letztendlich sehr, sehr unterstützend dabei sein und damit, sagen wir, dort, wo Fachkräftemangel existiert oder dort, wo wir halt auch schnellere Durchlaufzeiten erwarten, also sprich Bearbeitungszeiten, zum Beispiel in Behörden oder wie auch immer, sehr viel schneller und sehr kompetent auch reagiert werden kann.
Also Sie glauben nicht, dass wir Arbeitsplätze verlieren im Schnitt?
Die Arbeits im Schnitt nicht. Wir werden Arbeitsplatzverschiebungen dann auch haben. Also das heißt, gerade solche, wenn ich mein Beispiel gebracht habe, mit der Vorbereitung von Justizfällen, wird hier Kapazität sicherlich frei werden mit der Aufbereitung der Fälle. Die kann die künstliche Intelligenz sehr stark unterstützen, aber es können dann die Fälle auch viel schneller dann durch die Richter oder durch andere Kräfte entsprechend dann auch gearbeitet werden können. Hier wird eine Verschiebung stattfinden.
Berufe werden sterben. Ich denke mal Reisebüro, künstliche ergänzt, frage ich, wo fliege ich hin?
Zack. Also das ist ein sehr gutes Beispiel, das habe ich mir jetzt erst in den letzten Wochen auch nochmal privat überlegt. Und ich glaube, genau dort wird es eher wieder sogar einen Trend umkehren. Und das hat sich auch schon gezeigt, dass die Menschen mehr in ein Reisebüro zu reingehen werden. Ich sage deswegen nicht, dass jetzt die Reisebüros wieder explodieren werden, aber diese Mischung aus Beratung, die ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin im Reisebüro dann machen kann mit, im Sinne dann der Aufbereitung einer individuellen, auf sie eingestellte Reise, die kann einen ganz anderen Wert haben mit dem Erfahrungswert, den diese Menschenintelligenz, sprich der Mitarbeiter, auch hat aus anderen Reisen mit einbringen kann. Also das wirklich individuell basierte Angebote aufbringen kann. Also ich glaube nicht, dass deswegen zum Beispiel diese Branche, deswegen sterben wird, sondern die wird viel, ich glaube, da würde ich eher auch wieder mal ins Reisebüro gehen und sagen, ich mache jetzt eine Reise und möchte in die Toskana fahren, was kannst du mir dann entsprechend aufbauen?
Oder hätte ich einen Tipp?
Sehr schön.
Frau Steinbrink, wie sieht es denn mit unseren Standortfaktoren im Kreis Böblingen aus? Was ist denn aus Ihrer Sicht der allerwichtigste Standortfaktor und entscheidend, damit es im Kreis Böblingen auch in Zukunft vorangeht?
Das ist eine sehr gute Frage. Der wichtigste Standortfaktor.
Wir dürfen auch mehrere nennen.
Also ich würde sagen, ganz allen vorweg die Arbeitskräfte, die wir hier haben und die gut ausgebildeten Leute, die wir hier haben. Tatsächlich, Böblingen zeichnet sich ja schon aus der Historie raus immer durch sehr viele Softwareentwickler, die wir hier haben, aus. Und wir waren schon immer stark in dem Bereich unterwegs. Und ich würde sagen, was wir gerade tun hier, ist stärken, stärken. Also wir entwickeln uns vielleicht ein bisschen weg von nur großen Unternehmen, die sehr stark waren, sind in der Region und haben durch den AI Express jetzt eben auch nochmal eine Initiative hier geschaffen, um gerade junge Unternehmen zu fördern und nochmal Arbeitskräfte nachzuholen, Firmen nachzuholen. Aber ich glaube tatsächlich, dass die die Menschen hier, die gut ausgebildeten Kräfte und das bestehende Netzwerk, vielleicht auch das wir hier schon haben, so die wichtigsten Faktoren sind. Weil dadurch, dass wir eben solche Player schon in unserem Ökosystem hier haben, zeichnet uns natürlich aus. Weil da kann man lernen, da kann man kooperieren, da kann man miteinander wachsen. Und das ist gerade für unsere jungen Unternehmen natürlich super wichtig, auch an große Unternehmen anzudocken, zu lernen, zu kooperieren etc.
Herr Werle, Sie haben gerade in dem Zusammenhang durchaus auch kritische Töne angeschlagen. Wir haben im Wirtschaftsbarometer auch gehört und gelesen, Dienstleister bewerten die Lage eher besser als Industrie und Handwerk. Haben Sie da Sorge? Also ich möchte jetzt nicht das ganz schwarze Bild der Deindustrialisierung malen, aber ändern sich unsere Strukturen gerade und wir merken es noch gar nicht so richtig?
Also ich denke schon, dass sich die Strukturen ändern werden. Müssen sich auch ändern, da keine Frage. Aber ich habe jetzt da nicht Sorge vor deutlich weniger Beschäftigung. Es ist einfach anders. Mhm. So, genauso, Sie hat das angesprochen, wie diese NC-Technologie in die Unternehmen gekommen ist. Und ich komme natürlich vom Produzieren, von Maschinenproduzieren. Da haben früher, was weiß ich, wie viele Leute an verschiedensten Maschinen gearbeitet, haben die 3 Stunden benötigt, um ein Teil herzustellen. Heute wird das automatisch gemacht und das macht jeder so. Also das hat sich einfach komplett verändert. Jetzt braucht man Leute, die die Vorbereitung machen, die entsprechend planen, die Werkzeuge planen, die Programme schreiben und, und. Also es hat sich einfach verändert, verschoben. Und in der Regel einfach mehr zu mehr Know-how, das wir benötigen. Und es scheint es auch so zu sein. Wir werden die einfachen Arbeiten mehr und mehr verlieren und höher qualifizierte benötigen, höher qualifizierte Arbeit. Und da haben wir hier gute Voraussetzungen. Das haben wir tatsächlich hier. Wir haben gute Schule, wir haben gute Hochschule, wir haben gute Universitäten. So, wir forschen gut und wir entwickeln gut. Im Entwickeln mal Fragezeichen. Das fängt schon an, dass wir das irgendwohin verlieren, weil die einfach schneller werden. Jetzt wollen wir schauen, was kommt denn nachher. Wenn wir nicht mehr produzieren, wenn wir nicht mehr entwickeln, werden wir irgendwann nicht mehr forschen. Also müssen wir das halten. Wir müssen sowohl Produktion wie halten, damit wir hier auch noch entwickeln können und damit wir dann auch noch forschen müssen irgendwann. Das ist aber alles ein Thema von 1,5 bis 2 Generationen. So. Und von daher bin ich durchaus so optimistisch, dass wir das machen können. Aber da müssen wir uns einfach mehr anstrengen. Von dem komme ich nicht weg. Ja gut, ich meine, ich bin das CEO, da muss ich ja schauen, dass das läuft. Ja, nochmal, wenn wir das Geld nicht verdienen können, müssen wir es nicht leisten. Das ist ganz einfach.
Nicht leisten können. Und wir hatten vorhin auch das Stichwort Energiepreise. Jetzt steht da das Stadtwerke-Chef, ich muss natürlich fragen. Sie müssen aber ein bisschen Gas geben bei der Antwort. Ich weiß, Sie können ganz viel drüber erzählen, aber was kann ein lokaler Strom, Energie und so weiter Anbieter denn tun?
Ja gut, ganz wichtig ist zunächst, dass wir leistungsfähige Energienetze hier vor Ort haben, dass sie eben auch ajour sind, dass sie auch stabil sind, dass wir auch sehr wenig Stromunterbrechungen haben. Da sind wir nach wie vor noch führend in der Welt. Das sieht in Amerika ganz anders aus. Ein größerer Industriebetrieb ohne Notstromversorgung ist undenkbar. In Deutschland ist es fast unüblich, dass überhaupt noch jemand sowas hat. Also die Dinge sind wichtig. Wir müssen Leistung zur Verfügung stellen. Die Netze müssen auch intelligent gesteuert sein. Also wir müssen auch noch die Basisinfrastruktur haben für intelligente Netze. Und wir sollten versuchen, auch lokal möglichst viel erneuerbare Energien zu erzeugen, um auch den Transport über größere Strecken zu vermeiden. Weil einer der teuersten Dinge der Energiewende ist mittlerweile der Leitungsbau. Die Politik sagt zwar immer, dass Wind und Sonne keine Rechnung schreibt. Die schreiben die Rechnung aber über den Leitungsbau und über die Reservekraftwerke. Dort kommen eigentlich die hohen Kosten an. Dort kann man durchaus einiges beeinflussen. Wobei die Masse sicherlich auch trotzdem durch die Bundespolitik beeinflusst wird. Und da muss natürlich auch die Industrie massiv auf die Politik einwirken, dort an den Zielen auch etwas herumzuarbeiten, weil unsere Priorisierung ist ja auch vollkommen falsch. Im Endeffekt werden im Moment die Dinge nur teurer. Man redet zwar immer wieder über die Finanzierung der Energiemaßnahmen, der Energiewende, aber die Finanzierung ist ja nicht das Problem. Lina hat immer Geld, ne? Im Zweifel gibt uns ein Fonds Geld, ne? Nur die Finanzierungsfrage ist dann meistens schnell gelöst. Aber jede Investition, egal wie sie nun finanziert ist, führt ja zu Kosten und die muss irgendeiner bezahlen. Und dann sind wir bei dem Thema Bezahlbarkeit. Entweder zahlt sie der Privatkunde, der Industriekunde oder halt eben der Steuerzahler über irgendeine Subvention. Und dort werden wir sicherlich an den Zielen der Energiewende arbeiten müssen, an der Priorisierung arbeiten müssen. Und mit Sicherheit auch an den Zeiträumen, die wir dort abarbeiten. Dort werden wir sicherlich über Abweichungen von Jahrzehnten reden müssen, um die Ziele zu erreichen, die im Moment formuliert sind. Wenn wir das überhaupt
da können Sie da genauer werden? An dem Punkt tatsächlich, wo müssen wir konkret ändern?
Was wir zunächst einmal, wir haben Energiewende immer definiert über Klima. Ich halte die Zielrichtung nicht unbedingt für richtig. Wenn ich sehe, was im Moment in der Welt passiert, in China, in Indien, in den USA, in Russland, dann ist ziemlich egal, was wir hier tun. Das hat auf das Klima keine Auswirkungen. Es gibt trotzdem gute Gründe für eine Energiewende, aber das sind andere. Wir können uns unabhängiger machen von unsicheren Lieferanten. Das ist sicherlich, wir können lokale Emissionen, die auch wichtig für die Lebensqualität sind, vermeiden. Es ist auch immer richtig, mit Dingen, die nur begrenzt vorhanden sind, nachhaltig umzugehen. Aber das muss ich den Leuten auch sagen. Und dann müssen wir auch überlegen, wie wir die Dinge finanzieren und bezahlen können. Und da werden wir sicherlich eine andere Priorisierung vornehmen müssen. Und dort werden wir sehr schnell um 20 oder 30 Jahre später sein. Also hier wird niemand 2035 oder 2045 klimaneutral sein. Wenn Sie sich jetzt die Ziele für 2030 angucken, dann sind die schon vollkommen aus dem Rahmen. Und es macht überhaupt keinen Sinn, wenn man ein Ziel, ein ambitioniertes Ziel, und in der Branche ist ambitioniert mittlerweile das Synonym für unrealistisch, wenn Sie erkennen, dass Sie es nicht erreichen, dann sagen, jetzt bin ich noch ambitionierter, lege mir die Latte noch eins höher und versuche dann dieses Ziel zu erreichen. Das bringt uns alle nicht weiter. Das macht vor allem auch eine Politik lächerlich und gibt auch jedem Populist Argumente, weil er hat ja indirekt recht oder direkt recht, wenn er sagt, das stimmt alles nicht, was ihr sagt. Und wenn die Industrie die Kosten tragen soll, müssen wir dort sehr stark korrigieren und auch die Kosten des Wandels des Energiesystems viel stärker im Auge behalten.
Herr Wendt, Stichwort Erwartung an die Politik. Neben der Energie haben wir ja vorher gehört, das Thema Fachkräfte, ein ganz entscheidendes Thema, der Wettbewerb um die besten Köpfe. Jeder Politiker, den Sie jetzt fragen würden, würde dieses Thema ganz oben ansiedeln. Ist es denn eigentlich tatsächlich ein politisches Thema oder müssen Sie es ganz alleine hinkriegen?
Also bevor ich da reingehe, würde ich gerne nochmal eine Abrundung machen mit Energie, weil da ist auch ein Mythos, den ich ein bisschen widerlegen möchte. Wir haben den Koalitionsvertrag gesehen und die große Investition, die die neue Koalition auch machen möchte, und das ist auch gut, über 500 Milliarden, da sind sehr viele Infrastrukturausgaben drin, das ist auch sehr viel für Energie. Und jetzt möchte ich auch Energie senken dahingehend, da steht auch drin, und das ist jetzt nur stellvertretend, künstliche Intelligenz braucht sehr, sehr viel Energie. Das ist de facto auch richtig. Man spricht davon, neue Rechenzentren aufzubauen, massiv anzubauen und damit auch gleich neue Kraftwerke aufzubauen und so weiter. Da bin ich jetzt zum Beispiel der Meinung, und die Forschung, die ist so weitergegangen, ist es gar notwendig. Wir reden alle über Large Language Modelle, vereinfacht gesagt. Jeder bekommt seinen LKW, um damit zum Edeka oder Rewe oder wo auch immer einkaufen zu gehen. Und es gibt ganz einfache Möglichkeiten, das zu tun, mit massiver Energieeinsparung. Ich habe ein Beispiel gesehen, wo wirklich ein Rechenzentrum mit den ganzen Chips eine Abfrage gemacht hat. Wir haben das mit Forschung und Entwicklung, das haben Sie auch angesprochen, runtergedampft auf ein 60stel der Größe und konnten das auf einem ganz normalen MacBook laufen lassen. Das können Sie sich vorstellen, Rechenzentrum, wie ist ein MacBook? In dem Fall gleiche Aussagekraft der KI. Also hier kann man auch Dinge noch ansetzen soweit und kann die Energie dann vielleicht, da wo man sie wirklich benötigt, vielleicht auch in der Gießerei oder wie auch immer, dann stärker auch einsetzen, hoffentlich auch kostengünstig dann auch hinbekommen. Jetzt aber Ihre Frage mit den Politikern. Und ich meine, nebenbei, das Thema ist etwas, wo ich auch auf die Politik sehr versuche einzugehen. Jetzt fragten Sie, wie sieht's aus mit den Fachkräften und was kann die Politik da tun? Also wir haben hier im Standort in Kreis Böblingen, wir ziehen demnächst um, vielleicht sieht man es von hier oben auch, das Forschung und Entwicklung machen wir hier schon seit über 60 Jahren auch, also traditionell, wir werden nach Ehningen umziehen, wir haben dort über 50 Nationenfachkräfte dann auch verweint und nebenbei unsere Zusammenarbeit ist stillschweigend doch größer als auch gedacht, weil diese Start-up-Szene und wir auch davon auch profitieren mit neuen Mitarbeitern als solches, wo man sagt, man kann durchaus hier an die Fachkräfte auch bekommen. kommen und die Infrastruktur. Wir gehen davon aus, dass es ganz gut geht. Ich meine, das Einzige, was mir jetzt in Eningen noch fehlt, wir haben einen S-Bahn-Anschluss, der geht auf die eine Seite von Eningen, bräuchte noch die letzte Meile, muss noch angebunden werden vom VVS, weil wir erwarten dort über 3.500-4.000 Mitarbeiter, die wir dort zusammenbringen. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass die Infrastruktur stimmt. Aber zurück auf die Fachkräfte. Wir brauchen die. Ich denke, die politischen Umfeld kann immer noch besser werden. Ich denke, wir haben Möglichkeiten gefunden, auch international Attraktivität zu bringen. Aber wie Sie ja schon sagten, wir haben hier die Talente auch hier. Und die wollen wir auch ausbilden. Wir selbst stellen auch viel ein. Wir haben auch unsere Masterprogramm oder beziehungsweise ein Dual-Studium Vergleichbares, was wir hier einsetzen, voranbringen. Wir gehen da einfach ein bisschen mehr auf die eigene Verantwortung und bringen raus. Und natürlich ich möchte es in dem Zusammenhang auch bringen, Fachkräfte hat auch damit zu tun. Und wir haben es vorher, Sie hatten mir die Frage gestellt, verändern sich, verlieren wir Arbeitsplätze? Auch bei uns im Unternehmen ist das Wissen, das wir vor 20 Jahren hatten von eigentlich Mitarbeitern, ist heute nicht mehr in der Form einsetzbar, weil halt auch neue Thematiken da sind. Da setzen wir auch ganz stark auf Schulung. Also wir verpflichten jeden Mitarbeiter mindestens 40 Stunden Schulung jedes Jahr. Und das wird auch online auch gemacht oder dann in diesen Schulungen, wo man dann halt auch die Fachkräfte dann auf die neuen aktuellen Themen entsprechend auch bringen kann.
Ein anderer Elefant nochmal, der im Raum steht, wo wir nochmal nachhaken müssen, ist eben Automobilindustrie und alles, was daran hängt. Herr Weber, Sie haben vorhin darüber gesprochen, wie gehen wir denn mit dem Thema um? Also wie wirkt sich das tatsächlich auf die IHK aus?
Ja, wie gesagt, wir merken, dass wir da gerade aktuell ein Thema haben. Es wird auch sehr zurückhaltend bewertet, gerade von der Industrie, die Zukunftsaussichten. Aber man merkt auch, es fing ein gewisses Umdenken statt. Also man versucht dann auch vielleicht auch in andere Geschäftsfelder zu gehen, gerade im Zulieferbereich. Das Stichwort Raumfahrt, Stichwort andere Themen. Also man versucht sich jetzt auch stärker, breiter aufzustellen. Und was ich auch vorher auch schon gesagt habe, man merkt auch immer, wenn große Konzerne auch ein Stück weit Personal abbauen, gibt es dadurch wieder viele Neugründungen. Das ist auch historisch bewiesen für den Landkreis Böblingen. Also viele Neugründungen sind entstanden, als vor ein paar Jahren auch große Konzerne Stellen abgebaut haben, und die sind teilweise mittlerweile auch große Firmen geworden. Also von daher ist es immer ein heterogenes Bild, aber klar, Automobil ist ein Thema, aber ich denke, wir haben auch ein bisschen Schicksal selber in der Hand. Wenn ich mal gucke, die Politik, die sagt immer, oh ja, jetzt hat man lauter Krisen, Corona, dann das Thema Ukraine-Krieg und so weiter, da finde ich immer schnell eine Ausrede. Die Wirtschaft, die sagt immer, ja, die Politik, die macht nichts, kommt nicht weiter. Und wenn der Unternehmer sagt, hey, alles schwierig, dann ist vielleicht der Arbeitnehmer am Ende des Leads dann auch nicht top motiviert. Und ich glaube, das, was Herr Linhofer angesprochen hat, dieses Thema Mindset ist auch entscheidend, wo wir wieder massiv dran arbeiten müssen, dass wir einfach auch sagen, okay, die Welt ist halt so, wir werden es nicht ändern können, aber welche Chancen, welche Möglichkeiten habe ich? Und das ist auch, glaube ich, ganz große Chance auch für die Automobilindustrie, nicht nur für die OEMs, sondern auch an den ganzen Themen, die da dranhängen. Und ich glaube, dass wir auch ein Stück weit unseres Glückes selber Schmied sind und einfach uns auch ein bisschen lösen müssen aus dieser Negativspirale und einfach sagen, okay, welche Chancen habe ich? Jede Krise bietet auch Chancen. Das hat man auch in Corona gesehen. Da sind, ich glaube, fast alle Unternehmen deutlich besser rausgekommen, als sie ursprünglich mal erwartet haben. Und ich glaube, wir haben gerade eine ähnliche Situation. Und ja, die Erfahrung zeigt einfach, Möglichkeiten suchen, wieder vorangehen und nicht immer die Schuld bei anderen suchen, sondern ich glaube, jeder kann auch selber was bewegen.
Frau Steinbrink, dass Sie Ihres Glückes eigene Schmiedin sind, das würden Sie vermutlich sofort unterschreiben. Trotzdem die Frage, wenn Sie einen Wunsch frei hätten bei der hiesigen Wirtschaftsförderung, welcher wäre das? Wo soll die eingreifen und unterstützen?
Jetzt auf die Startup-Welt bezogen, in der ich jetzt gerade bin, genau. Oder? Okay, genau. Gut. Die Brille trage ich ja nun doch. Ich würde sagen, weiter Startups fördern, wie es einfach jetzt auch schon passiert, und tatsächlich auch dafür sorgen, dass das so weiter funktionieren kann, also dass Nachschub weiterkommen kann, und dafür braucht es einfach auch Unterstützung in finanzieller Form. Wolfgang wollte mir gerade ein Zeichen geben. Okay, er drückt etwas deutlicher aus. Ich wollte es ein bisschen mehr durch die Blume sagen. Nein, also Tatsache ist, Startup-Förderung braucht Geld. Also es ist faktisch so. Jedes junge Unternehmen hat erstmal Startschwierigkeiten und hat erstmal kein Geld. Und die Frage ist, wo bekommen sie es nun her? Wo bekommen sie Strukturen? Wo bekommen sie Unterstützungsleistung? Und wir versuchen hier mehr als nur ein Haus zu sein. Wir sind eine Community, wir unterstützen, wir beraten und versuchen tatsächlich Startups da weiterzubringen und weiter zu fördern. Wir fangen sogar ganz früh an mit MINT-Förderung, weil wir eben sagen, technische Berufe sind was Wichtiges. Die sollen auch weiterhin gefördert werden und die Kinder von heute sollen eben auch Lust darauf bekommen. Und mit solchen Themen fangen wir schon an. Und all das, Sie können sich's vorstellen, ich kann schlecht einem Kind oder einer Schulklasse Geld aus der Tasche ziehen. Und genauso wenig haben die Startups Geld und können mir dafür groß Geld geben. Und da sind wir natürlich darauf angewiesen, weiter unterstützt zu werden, um weiterhin Gutes zu tun und einfach die Region auch weiterhin so zu stärken, wie wir das, glaube ich, bisher tun.
Vielen Dank.
Wir machen zum Schluss nochmal dieses Thema KI auf. Nicht allzu lang, keine Angst, aber es ist nun mal ein schwer zu greifendes Thema. KI, was ist es denn? Wir arbeiten auch damit, machen damit unsere Erfahrungen, lernen dazu. Ich wollte eigentlich Herrn Wendt fragen, ist das jetzt Chance oder Risiko? Ich spar's mir an der Stelle. Das hatten wir, glaube ich, zur Genüge. Aber Frau Steinbrink, so kleine Unternehmen und KI, also macht es Sinn, jetzt dieses Thema anzugreifen, das sich dann morgen schon wieder ganz anders darstellt? Also wie gehen Sie mit dem Thema KI um?
Also aus meiner Perspektive ist KI schon die neue Normalität. Also KI findet Einzug in jedem Unternehmen, jedem Tun, das wir haben. Also wie es vorhin schon erwähnt war, jeder von uns hat schon mal ChatGPT bedient. Und wenn ich jetzt ein neues Unternehmen aufsetze und von Grund auf starte und die Möglichkeit habe, dann baue ich natürlich KI ein, wo ich nur kann, weil die unterstützt mich. Die ganzen Arbeitsprofile werden sich verändern. Das haben wir auch schon besprochen. Und ein junges Unternehmen ist eben wendig und findig. Also ein junges Unternehmen hat kein Geld, muss sich irgendwie Unterstützung suchen. Und KI bietet wunderbare Unterstützung in so vielen Bereichen. Und wir sehen das bei jungen Unternehmen, dass die sehr viel lernen und sich auch schnell weiterentwickeln im KI-Bereich. Also die fangen vielleicht einfach mal mit einem Large Language Model an und dann stellen sie fest, das reicht mir nicht und nehmen eine neue Technologie und setzen da noch mal eins drauf. Also da ist die Weiterentwicklung, glaube ich, super, super schnell und für uns schon komplett in der Normalität angekommen. Aber da bin ich vermutlich auch noch in der Bubble. Wenn ich jetzt mal in den Mittelstand gucke oder so in andere Unternehmen gucke, dann ist es wahrscheinlich nicht ganz die Geschwindigkeit.
Da wollen wir reingucken jetzt. Fragen wir doch gleich mal den Herrn Hoffmann, ob er Teil dieser Bubble ist. Welche Rolle spielt KI im Arbeitsalltag der Stadtwerke?
Aktuell. Im Kleinen natürlich immer. Also die Mitarbeiter setzen das ja von ganz alleine ein. Also die muss man da auch gar nicht irgendwie anhalten oder pushen, dass sie das tun. Das machen die von alleine, weil es für sie an vielen Stellen natürlich auch Entlastung bringt. Bei größeren Themen, wie jetzt zum Beispiel der Steuerung von Netzen, der Wartung von Netzen, was eigentlich sehr wichtig ist, da wird es natürlich im Moment etwas schwieriger, weil wir eine kritische Infrastruktur sind. Da muss man bei manchen Dingen etwas zurückhaltend im Moment noch sein, dass die Sicherheit gewahrt ist. Aber wir werden in Zukunft ohne diese Unterstützung unsere Netze auch nicht wirtschaftlich warten und betreiben können. Das wird automatisch so sein.
Herr Wendt, ich würde es gerade nochmal ergänzen wollen, weil Sie hatten alle erwartet, dass ich über Chancen der AI nochmal spreche. Ich rede mal über Risiken als solches, die wir haben, die wir sehen. Und das hat auch mit Souveränität zu tun. Und Sie haben es jetzt gerade, es hat bei mir getriggert, kritische Infrastruktur. Wir müssen auch aufpassen, oder jedes Unternehmen muss aufpassen, dass durch die künstliche Einsatz von künstlicher Intelligenz, gerade mit den Large Language Modellen, die in irgendeinem Rechenzentrum auch laufen, auch die kritischen Daten, die sensiblen Daten, damit auch möglicherweise verloren geht oder Zugriff bekommen, weil es dann doch so die Daten alle eingesaugt werden und finden dann doch Einzug im Large Language Model. Also hier ist das Stichwort Sovereign AI und deshalb fängt aber nicht damit an, dass man sagt, man hat ein Rechenzentrum in Deutschland, das ist sicherlich die Basis dessen. Es hängt aber auch damit an, dass jedes Unternehmen, wie jetzt bei Ihnen, Sie machen sehr viel mit Forschung und Entwicklung, alles drum und dran, kritische Infrastruktur, dass dann auch diese Daten eingelernt werden, auch mit den eigenen Daten, um eigenen kleineren Large Language Model, wo kein anderer auch nicht wir als IBM Zugriff haben. Und das sind wir einer der wenigen Hersteller, diese Technologie den Unternehmen geben, also AI-Technologie, und dann können die Daten im eigenen Modell letztendlich aufgebaut werden. Das ist ein ganz, ganz kritisches Thema, das zu tun hat. Natürlich denken Sie an Stichwort auch Bundeswehr oder Rüstungsindustrie. Die wollen ihre Daten und ihre Pläne und alles drum und nicht im Large Language Modell eingelernt haben, als extremes Beispiel. Und so gilt es genauso für eine Bank, für eine Versicherung, für ein sehr hochwertiges Unternehmen, wie Sie auch haben, dass diese Daten entsprechend auch dabei sind. Das ist der eine Aspekt. Der andere Risiko ist, das ist das Thema Ethik, geht es rein. Das ist auch das Thema, wie vertrauensvoll sind die Entscheidungen, die durch Künstliche Intelligenz getroffen werden. Haben Sie einen Bias, also sprich, die schon vordefiniert in dem Umfeld, also sprich die Nachvollziehbarkeit. Das sind viele Unternehmen, die nach diesem experimentellen Modus jetzt stecken und sagen, gute Anwendung als solches, aber kann ich die Nachvollziehbarkeit, warum die AI so rum entschieden hat, das auch nachvollziehen oder nehme ich das einfach hin? Und da gibt es auch Methoden, auf das muss man achten, dass diese, wir nennen das Governance, ein gut am englischen Begriff, aber die Nachvollziehbarkeit der Entscheidung, damit auch da ist, vielleicht auch nicht gewisse Regeln bricht oder Vergleichbares. Das sind die Themen, die auch schließlich bei der AI eine ganz, ganz große, bei Einführung eine ganz große und wichtige Rolle spielen.
Herr Werle, KI und Bitzer, wie matcht das?
Ich meine, also, gerade ein guter Zeitpunkt. Ich bin also fast auf dem Weg nach Leipzig. Wir haben da ein internationales Treffen, also das heißt IOM, International Operations Meeting. Und da haben wir als großen Bestandteil KI, da haben wir aus dem KIT zwei Professoren eingeladen, die uns das mal insgesamt erklären. Ich würde sagen, mit KI verdienen wir kein Geld, ja? Wir nicht. Das heißt, wie kann uns KI so helfen, damit wir besser Geld verdienen? Eine ganz andere Fragestellung. Und nach dem, was ich jetzt gehört habe oder gelesen habe, ist es nochmal ungefähr 40-45% ist ja Relevanz nachher in den Produktionen, ja. Wo wir das holen. Da ist ja die Relevanz, da wollen wir das Geld holen. So. Also, das ist ein großes Thema für uns. Wir gehen davon aus und haben schon Simulationen gefahren, dass wir Arbeitsvorbereitungsprozesse, schnelle Rüsten und Vorbereitung von Programmen, wir machen alles im Einstiegfluss. Wir erzeugen jedes NC-Programm neu. Für jedes einzelne Teil, das ungefähr 2 Stunden auf der Maschine ist, dass wir das auf eine Zehntel der Zeit runterbekommen. Die ersten Simulationen zeigen das. Also wir kriegen wirklich Produktivität darüber, aber wir brauchen viel mehr, die das supporten. So, das ist das große Thema. Und wir gehen nicht zurück zum ChatGPT, sondern wir nehmen Microsoft. Da sind wir sicherer. Also aus unserer Sicht sind wir sicherer. Das haben wir, diese Welt haben wir abgesichert. Also ist schon eine Entscheidung gefallen, dass wir nicht ChatGPT nehmen. Es gibt ja noch mehrere, aber wir gehen da in Richtung Microsoft, weil wir Microsoft einfach auch haben. Auf der anderen Seite kostet es ja, gell? Das will ja jeder damit arbeiten, ja? Wenn man das hochrechnet mit den Lizenzen, kostet es 600.000 Euro im Jahr. Muss man auch sagen, müssen wir wieder verdienen. Genau, müssen wir ausbalancieren, an welchen Stellen setzen wir das wie ein, dass es auch sinnvoll ist. Nochmal, am Ende müssen wir Geld verdienen mit dem, was wir machen, und das ist ein Produkt, das wir herstellen. Und das gilt für viele Unternehmen hier und das glaube ich auch hier im Kreis. So, dass aber das die Voraussetzung ist, damit wir uns weiterentwickeln. Und da müssen wir zusammenkommen mit denen, die nach vorne denken, das anbieten und die aber damit letztendlich Geld verdienen müssen für die Volkswirtschaft. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen schauen, dass wir hier noch produzieren können. Das ist das Ziel. Da hält ja Energiekosten, was für sich das alles, gar keine Frage. Aber natürlich, und da setzen wir groß drauf, bin ich auch sicher, dass das die nächste große Revolution ist und das Arbeitsleben verändert insgesamt. Aber das Teil, das rauskommt, ist für uns immer noch ein Verdichter. Ja, keine Länder, damit verdienen wir das Geld.
So, dann sind wir doch am Ende dieser spannenden Runde nochmal einen dicken Strich. Hand aufs Herz, Herr Weber, überwiegen die Chancen oder die Risiken?
Ja, ist spannend. Ist immer drauf, was man selber draus macht. Ich glaube, wir haben viele Chancen hier im Landkreis. Wir müssen sie nutzen. Wir haben tolle Voraussetzungen. Wir haben ein tolles Ausbildungssystem. Wir haben eine gute Infrastruktur hier. Wir haben, ja, gute Leute. Klar, wir müssen die Ärmel hochkrempeln. Aber vielleicht zum Thema KI. Ich habe neulich eine Europakarte gesehen und man sieht mal die meist downgeloadeten Apps in Europa. Man sieht, in Osteuropa war ChatGPT die meist downgeloadete App. In Deutschland war es Temu. Also man merkt, es ist noch nicht ganz angekommen. Da haben wir sicherlich auch im Mindset noch Thema. Und ich glaube, hier haben wir wirklich noch Luft nach oben. Und ja, auch das Thema KI insgesamt ist nicht die Frage, ob wir es machen oder welche Risiken stehen dahinter, sondern das ist ein Thema, das lässt sich nicht mehr aufhalten, meiner Meinung nach, vor allem international nicht. Und da sind viele Länder schon deutlich voran und die Chance müssen wir jetzt greifen und da dürfen wir einfach auch nicht stehen bleiben, sondern müssen wirklich Gas geben in dem Thema, dass wir da aktiv sind.
Frau Steinbrink, wie sehen Sie es?
Also an dem letzten Punkt möchte ich einmal kurz anknüpfen nochmal und sagen, absolut, wir müssen richtig viel im Bereich KI uns auch noch weiterentwickeln. Und ich glaube, wir haben uns jetzt viel über ChatGPT unterhalten und über Large Language Models, aber ich glaube, da denken wir gerade alle noch recht klein. Da bin ich jetzt vielleicht auch schon wieder in meiner Bubble hier einen Schritt weiter im Denken. Ich denke zum Beispiel an Embodied AI. Denk an humanoide Roboter, die unser Arbeitsleben vielleicht irgendwann mal verändern werden. Und ich glaube, das ist eine Sache, die in den nächsten 5 Jahren vielleicht sogar Realität werden kann. Ich meine, wir haben schon, wenn wir zum Beispiel auf Boston Dynamics gucken, Roboter, die so programmiert sind, dass sie wirklich alles nachmachen können, was wir ihnen einmal vormachen. Also ich glaube, wir sind schon wesentlich weiter, als wir es bisher wahrnehmen. Und das ist ein Fortschritt, der geht rasant schnell. Und das, glaube ich, sollten wir einfach nicht aus den Augen verlieren. Ja. Aber zurück zu dem eigentlichen Schlussstatement, Chancen oder Risiken von unserer Region. Also ich glaube, wir haben eine Menge Chancen. Und ich glaube tatsächlich, Abende und Formate wie heute sind auch eine. Denn wir sitzen jetzt hier alle zusammen. Danach gibt's ein tolles Netzwerkevent. Und ich glaube, das ist eine Riesenchance, die wir hier haben und die wir nutzen sollten. Nämlich uns auszutauschen, miteinander zu wachsen und die Region wirklich auch gemeinsam weiterzuentwickeln und gemeinsam zu stärken. Und das, glaube ich, unsere größte Chance.
Dankeschön. Herr Hofmann.
Also ich glaube, wir haben eine Menge Chancen. Wenn wir sie nutzen, sind die Risiken gar nicht so problematisch. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Faktor. Und worüber wir heute eigentlich gar nicht geredet haben, waren die etwas weicheren Standortfaktoren. Wir haben über sehr viele harte Standortfaktoren geredet. Aber wenn wir Chancen haben wollen, muss man in der Region ja auch gerne leben wollen und können. Herr Lina hat es gesagt, es ist auch Psychologie. Die interessanten Arbeitskräfte müssen dann auch hierher kommen wollen. Dann muss es schick sein, hier zu leben. Es muss auch angenehm sein. Da spielt Wohnraum mit einer Rolle, Freizeitangebot, auch Bildung und an den ersten Bürgermeister, Kindergarten, Kinderbetreuung, alle diese Dinge. Das Gesamtpaket muss dann auch stimmen. Und ich glaube, dann wird das auch eine runde Sache und dann haben wir auch eine gute Zukunft vor uns.
Herr Wendt, mehr Ganz Chancen.
Klar. Ganz klar, mehr Chancen, keine Frage. Bin ich auch Optimist, was das betrifft. Aber ich baue das auf die Vergangenheit, die wir hier haben und hatten. Und die übertragen wir auch in die Zukunft ein. Ich möchte einfach 1-2 Beispiele bringen, nur dass wir uns bewusst sind mit der Region Böblingen. Alle Mastercard oder insgesamt Kreditkarten-Applikationen, die sie tätigen als solches, laufen über Software und Hardware, die hier in Böblingen entwickelt wird. Müssen wir uns bewusst werden, das über Jahre und Jahrzehnte. Und ich glaube, das ist etwas, wo einfach viel Technologie mit reinkommt. Das andere Thema, Künstliche Intelligenz, wird auch hier in Böblingen entwickelt. Aber wichtig ist noch, Sie haben es mitbekommen, 1. Oktober, wir haben hier im Kreis Böblingen das einzige Quantenrechenzentrum in ganz Europa, hier im Kreis Böblingen. Da wünsche ich mir allerdings auch, dass die Chancen mehr genutzt werden. Es sind natürlich Großunternehmen wie Bosch, forscht an wichtigen Themen wie, wie kann ich eine Batterie auf andere Technologiebasis bringen, weg vom Lithium. Vielleicht ist es Kochsalz, vielleicht sind es andere einfache Methoden, wo gespeichert werden kann. Das kann mit dem Quantumrechner jetzt produktiv auch gerechnet werden. Da wünsche ich mir auch, dass dann dieses Thema Ökosystem und deswegen, wir müssen vielleicht dann doch auch noch mal mehr zusammenarbeiten. Gut, dass wir diese Abenden haben. Genau die Startups hier mit einbinden, soweit wir, weil das Rechenzentrum bedeutet, dort können, kann gerechnet werden. Und wer sich ein bisschen Quantum auskennt, 20% ist die Hardware, 80% ist dann die ganz andere Art von Softwareentwicklung, wo es wiederum auch AI hilft, diese Software zu schreiben. Also es sind viele, viele Chancen, die wir nutzen sollten und können. Und deswegen bin ich da sehr positiv gestimmt.
Herr Werle, bleiben Sie in der Rolle des Mahners und Skeptikers oder nein, jetzt bei Ihnen auch
die Chancen? Ich bin nicht skeptisch, ich bin da einfach realistisch. Ich muss mit dem Geld der Aktionäre einfach sorgsam umgehen. Ne? Letztendlich müssen wir Geld verdienen. Ja, aber vielleicht auch noch mal, wo Chancen sind, sind auch Risiken. Ich denke aber, dass es deutlich mehr Chancen gibt. Wenn wir aber erkennen, welche Risiken wir ausklammern können von vornherein, und wenn wir die mal rausnehmen, und dann müssen wir mit Vollgas in die Chance. Wie gesagt, meine Skepsis kommt aus der Geschwindigkeit. Meine Skepsis, die Sie so, ne, kommt aus der Geschwindigkeit. Und da gibt es unglaublich viele Randbedingungen, die ist einfach, sie hat ja schon einiges angesprochen heute früh oder vorhin. Das müssen wir einfach als Gesellschaft, wir müssen wieder schnell werden. Und dann müssen wir auch am Freitagnachmittag noch auf die Behörde gehen können, da ist noch jemand da, wenn man anruft. Ja, ist aber nicht der Fall. Ja, ey. So, wann sollen unsere Leute irgendwo einen Pass holen, wenn einfach zu ist? Ist so. Also, erlebt vielleicht nicht überall, hier wahrscheinlich nicht, aber das ist es einfach. So, das müssen wir lernen als Gesellschaft. Und nicht nur ein paar Highlights, sondern wir alle. Und dann haben wir die Chance, das ist gar keine Frage, wir haben die Ausbildung, wir haben die besten Leute, wir haben die besten Ingenieure. Das sind die Chancen. Aber das heißt wieder, ein bisschen hochkrempeln und schaffen wollen.
Vielen Dank. Frau Steinbrink, meine Herren, herzlichen Dank für die spannende Runde. Ihnen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nutzen Sie die angesprochene Möglichkeit zum Netzwerken, zum Miteinander in Kontakt treten. Herzlichen Dank, dass Sie da sind.
Podcast BB, ein Angebot von Röhm Medien.